Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo. Hier im schon relativ dunklen Berlin ist Jens Fauldraht. Markus ist leider verhindert, aber wir haben einen super Gast hier aus dem hohen Norden, und zwar Julian Cordes. Hallo Julian.
Hallo Jens.
Schön, dass du da bist. Ist eigentlich schade, dass wir dich erst so spät gefragt haben. Also jetzt nicht nur spät, weil erst gestern für diese Show, sondern so spät erst zur 77. Folge. Hättest ja eigentlich schon viel früher hierher gehört.
Wenn du das sagst.
Ja, dann wird das so sein. Das stimmt. Für Leute, die dich nicht kennen, vielleicht mal drei Worte zu dir und wie du zum Thema SEO gekommen bist.
Ja, ich habe tatsächlich vor unglaublich vielen Jahren so leicht zuerst mit SEO zu tun gehabt und wusste noch gar nicht, dass es SEO ist. Irgendwie früher mal als Webmaster so ein bisschen angefangen und dann irgendwie so Keyword-Stuffing, Doorway-Pages und Quatsch halt gemacht, ohne dass ich irgendwie wusste, dass das SEO ist. Nur das war halt irgendwie das, was man damals so gemacht hat, um mehr Besucher zu bekommen. Und mit so einem Quatsch habe ich halt irgendwie damals angefangen. Das waren so meine ersten Berührungspunkte quasi. Das war, weiß ich gar nicht, wann das irgendwie, Anfang 2000er oder so ist das gewesen. Und so richtig zum SEO gekommen bin ich tatsächlich erst durch ein Praktikum dann später 2007 während des Studiums, wo es dann ein bisschen professioneller wurde alles. Und bin da tatsächlich dann auch zu der SEO-Agentur wiedergekommen 2009 und habe dann offiziell als SEO gearbeitet. Das ist Ataxo AG in Hamburg hier auch. Und da hatte ich meine ersten professionellen Berührungspunkte mit SEO, sprich richtig Kundenkontakt, und habe eben für Kunden Beratung gemacht und Links aufgebaut, was man da halt so gemacht hat.
Ja, ist ja ein bekannter Laden.
Das stimmt, ja. Und das war auch ziemlich angenehm. Das hat also auch sehr viel Spaß gemacht. Und gerade im Bereich Links konnte man ja auch früher zu den Zeiten noch eine ganze Menge machen. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber gerade in der Agentur ist natürlich, um schnell zu lernen, einfach der beste Platz einfach immer, um zu sagen, wenn ich schnell im SEO was lernen will, gehe ich in eine Agentur. Ich habe viele verschiedene Kunden, viele verschiedene Themengebiete. Mach On-Page, mach Off-Page, mach Technik. Damals war es noch nicht so viel Technik, da war alles noch relativ entspannt. Da gab es auch viel weniger Tools tatsächlich, als man heutzutage nutzt. Das ist so ein bisschen schade, aber tatsächlich klappte das ja trotzdem auch alles immer. Und ja, von daher, ich kann das immer empfehlen in so einer Agentur. Da habe ich tatsächlich, ich überlege gerade, was für Kunden man da nennen kann. Das sind ja auch hauptsächlich Startups gewesen. Und ein paar größere Firmen sind da später auch dazugekommen. Aber da wir auch sehr viel Linkbuilding gemacht haben, glaube ich, ist es gar nicht so cool, wenn man da Namen nennen würde.
Ja, das ist, von daher, ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, das ist schon lange her. Deswegen schweigen wir einfach über die Kunden.
Gut, lassen wir das dabei.
Haben bestimmt schon alles abgebaut wieder.
Sinnvollerweise wahrscheinlich ja. Nach all den Jahren kann da eigentlich nicht mehr viel Gutes bei übergeblieben sein. Irgendwann ist so ein Link ja auch mal schlecht.
Genau, aber mittlerweile bist du bei?
Mittlerweile bin ich bei der Otto Group und mache dort quasi Beratung für die Tochtergesellschaften. Weltweit, wir haben da durchaus einige, haben irgendwie in Japan schon mal Beratung gemacht, Frankreich Beratung gemacht, in den USA bin ich hin und wieder mal und helfe da aus, und natürlich in Deutschland eben einige Unternehmen, die damit zugehören. Und nebenbei machen wir dann noch so ein paar PowerPoint-Präsentationen irgendwie mal für Geschäftsführer, für den Vorstand, basteln ein bisschen eigene Tools, überlegen, was halt so sinnvoll für die Gruppe an sich ist.
Es ist ja auch eine Riesengruppe.
Offiziell 123 Firmen, inoffiziell, keine Ahnung, irgendwie mehr. Von daher, man lernt auch jedes Jahr irgendwie nochmal ein neues Unternehmen kennen, die da doch irgendwie zugehören und die man vorher noch gar nicht kannte. Das ist immer ganz witzig.
Ja, nee, das sind auch, ja, bei 123 allein schon, die man weiß, die da sind. Das hat ja vielleicht auch, ja, jedes Unternehmen kann ja auch mehr als eine Webseite betreiben.
Man lohnt es sich. Wissen es gar nicht teilweise. Das, ja, ist genau. Ja, das Witzige, wenn die das gar nicht wissen, was sie für Webseiten haben. Das ist immer ganz lustig. Flug.de hatten wir mal. Eine Tochtergesellschaft hatte mal Flug.de und die war auch relativ groß, die Seite, irgendwie 50er Sichtbarkeit bei Sistrix. Und die habe ich gefunden. Irgendwann sag so, cool, total kaputt technisch. Da kann man richtig was reißen, darf ich da ran? Und dann mussten wir erstmal klären, wem die gehört. Und irgendwann stellte man dann fest, ah, shit, ist gerade verkauft worden. Das war dann ein bisschen ärgerlich.
Kann passieren, ja. Genau, aber bei 123 Seiten lohnt, also großen, also Firmen plus ganz vielen Webseiten, dazu lohnt sich natürlich auf jeden Fall auch in eigene Tools. Also das hat mich damals bei der Telekom auch Spaß gemacht, einfach selbst Tools zu entwickeln, die natürlich genau dann auf die eigenen Arbeitsprozesse auch zugeschnitten sind. Weil man ja sieht, an was es krankt und was man gut automatisieren kann. Und das kann einfach einem von außen so keiner hinliefern, der einen Massenmarkt bedient, weil es dann doch sehr speziell ist. Und macht Spaß einfach. Also mir hat es immer Spaß gemacht, Toolentwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Kann ich dem nur zustimmen. Also das, du hast halt in jedem, also jedes Unternehmen hat halt irgendwo immer seine eigenen KPI vielleicht auch einfach mal, wo sie raufgucken, eigene Daten, die sie dann vielleicht nochmal verheiraten wollen, mit irgendwelchen Daten, die halt öffentlich verfügbar sind. Und gerade wenn man da eben ran kann und da ein bisschen was auch vielleicht automatisieren kann, dann ist das immer sehr sinnvoll, gerade die eigenen Daten auch zu nutzen. Das ist ja ein riesiger Schatz, den man irgendwann mal ansammelt. Und das sollte man einfach nutzen.
Definitiv. So, und Japan, erzähl mal, Japan ist mir jetzt ja echt abgefahren. Also ich meine, ich wüsste nicht mal, wie ich da anfangen soll.
Ja, war witzig. Die Kultur spielt da natürlich auch eine Riesenrolle. Wir hatten eine Frau als Ansprechpartnerin und Frauen haben da nicht unbedingt den gleichen Stellenwert wie Männer, was auch ein bisschen problematisch war. Das heißt, wenn man sie eben fragte, verstehst du das und ist seit dir das alles klar, dann sagt sie immer ja und das passt alles. Und man merkte mit der Zeit dann, nee, nicht so richtig. Sie will einfach nicht irgendwie zugeben, dass sie was nicht versteht und will nicht zugeben, dass sie das irgendwie nicht kann und solche Sachen. Und das war sehr problematisch. Aber irgendwie haben wir es hingekriegt, ihr klarzumachen, dass es vollkommen in Ordnung ist, mit uns ehrlich zu reden auf einer Wellenlänge. Sie hat auch ihren Geschäftsführer dabei, von daher passte das, der auch Deutscher war. Und dann haben wir uns einfach eben grob einfach in einer Theorie über all die Themen unterhalten, weil ich meine, so eine Seite lesen, das ist halt, das kannst du halt nicht. Und vor allen Dingen, die sehen ja auch immer so klickbunti aus. Das ist ja auch schwer erträglich teilweise für den Westeuropäer, sag ich mal.
Ja, also mit allem, was man hier gelernt hat mit Usability, darf man da wirklich nicht hingehen, weil dann fällt man, glaube ich, ziemlich auf die Füße.
Das ist aber in anderen Ländern ja auch ähnlich. Von daher, da muss man sich immer ein bisschen anpassen, aber gerade das macht es ja spannend.
Das stimmt. Aber stelle ich mir echt spannend vor, gerade mit dem kulturellen Unterschied. Deutschland ist ja doch eher so straightforward in der Kommunikation und gerade Japan ist ja dann noch englischer als der Engländer, also noch mehr um das Thema herumgeblubber und Gesicht und schlag mich tot und hast du nicht gesehen. Spannend. Spannend.
Du merkst es halt auch einfach nicht. Das Problem ist, wenn man erstmal anfängt zu reden und ist in einem Thema drin und möchte sich einfach nur kurz vergewissern, der andere versteht das noch alles und du bist noch auf derselben Spur und fragst so, verstehst du das alles, ist das klar? Und da kommt ein Nicken, ja, und dann redest du einfach weiter. Und nach einer Viertelstunde merkst du so, nee, warte, da war schon wirklich vor einer halben Stunde habe ich sie verloren und das ist vorbei gewesen. Und dann musst du halt alles nochmal im Grunde irgendwie erzählen, aber du willst natürlich nicht sagen, so, ah, hast du nicht verstanden und wir fangen nochmal an. Das kannst du ja auch nicht machen. Also es ist schon eine Herausforderung.
Definitiv. Auf jeden Fall und spannend. Also muss man halt auch eine Menge im Blick haben und sich gut organisieren können. Und da hat man ja schon kurz im Vorfeld geredet, deswegen hast du auch einen tollen Vorschlag für dein Lieblingsfachbuch, was dich beruflich weitergebracht hat dabei.
Ja, tatsächlich. Kein SEO-Buch, sondern mal was ja für den Kopf irgendwo. Die Kunst des klaren Denkens heißt das Buch von Rolf Dobelli. Da hatte ich tatsächlich auch mal mir einzelne Fälle rausgesucht. Da sind 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen, heißt das Buch. Und zeigt eben auf, wo man sich manchmal einfach ein bisschen, ja, nicht unbedingt doof stellt, aber wo man einfach so wie der menschliche Kopf gebaut ist, eben in falsche Richtungen denkt manchmal. Und er weist da immer drauf hin und ich hatte mal irgendwie versucht, das auf SEO immer umzumünzen und mir dann quasi seine Sachen so umzuschreiben, okay, wie gehe ich jetzt im SEO daran und das mitzunehmen. Und habe da mal ein paar Blogposts geschrieben, aber irgendwann hat mich tatsächlich die Lust wieder verlassen da dran. Da muss ich unbedingt mal wieder anfangen, vielleicht dann 2017.
Ja, da freuen wir uns noch drauf und dann kommentieren wir auch.
Sehr gerne.
Genau, muss ich mir nur noch gucken, dass ich dich irgendwie hier markiere, dass ich auch immer sehe.
Das kriegen wir hin. Ich schicke dir das einfach jedes Mal rüber dann.
Ja, machst du so. Macht schon jemand, der mich gesagt hat, du, es ist schön, was du überschreibst, schick's mir, weil ich sehe es immer nicht. Dann kriege ich das geschickt. Weil, wie gesagt, ich habe noch mal ein Feed wieder, aber der komme ich immer irgendwie nicht dazu, den ordentlich zu scannen und die Sachen so abzuarbeiten, wie es sich gehören würde, das ist immer ein bisschen traurig.
Ja, aber es wird ja auch immer mehr
Culpa. Ja, das ist wohl wahr. Und gibt es irgendwelche Leute, die dich inspirieren, auch also im Job, aber nicht zwingend aus der SEO-Szene?
Bei Personen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, sage ich jetzt mal. Das kommt immer darauf an. Ich finde tatsächlich, seit ich ihn das erste Mal gehört habe, den Gary Vaynerchuk, der auch mal in Hamburg bei den Unmarking Rockstars war, den fand ich sehr gut. Der hat auch sowas Mitreißendes irgendwie und motiviert einfach irgendwo, auch wenn es halt gar nicht so, eigentlich überhaupt nichts mit SEO zu tun hat, was er erzählt. Der macht ja eher so allgemeines Marketing. Aber grundsätzlich finde ich eigentlich sehr viel, was auch bei den Unmarking Rockstars auf dem Blog läuft, irgendwie mal ganz interessant, weil die immer sehr viel Sachen, also komplett abseits vom SEO häufig auch haben und das aber sehr, sehr klar zeigt, wo sich die Menschen eigentlich auch rumtreiben und was eigentlich so in der Welt passiert, was man halt, wenn man nur die SEO-Brille auf hat, eben so gar nicht mitbekommt. Und wenn da dann irgendwie so eine, weiß nicht, wenn man Teenies, ich habe das gestern Morgen wieder in der Bahn gesehen, wenn die Teenies irgendwie komische Videos drehen und Fratzen schneiden vorm Handy und du denkst, was ist denn da los, hätte ich mich auch sehr stark gewundert und wusste aber durch einen Blogpost, dass das irgendwie die App Musical.ly ist, wo man halt so kurze Musikclips schneidet und dazu dann so tut, als singt man. Und das dann ins Netz stellt, also so ein Musik-Snapchat irgendwie. Und das kriegt man durch das Portal irgendwie sehr gut mit, finde ich.
Das stimmt, also Portal lese ich eher weniger von Ihnen, aber ich höre die Podcasts, das sind die Sachen, die dann auch immer erzählt. Also der macht schon Spaß. Und die sind ja schon, ich habe ja schon Snapchat nicht verstanden, ich bin da, glaube ich, zu alt für.
Ich glaube, das liegt nicht am Alter, das liegt einfach an der Zeit, die man hat. Das ist so wie alte Musik, finde ich inzwischen irgendwie auch besser als neue, weil ich einfach die alte Musik 100-mal gehört habe. Und neue hörst du dann 3-mal und sagst so, ist das so gut wie das, was ich 100-mal gehört habe? Ich glaube, das ist bei Snapchat auch, wenn man die Zeit hätte, das irgendwie am Tag eine Stunde zu nutzen, weil, weiß ich nicht, man irgendwie im Studium sitzt oder in der Schule, dann glaube ich, wäre das was anderes. Dann würde man das auch eher verstehen. Ich glaube, uns fehlt da einfach, in dem Moment, wo man berufstätig wird, fehlt da einfach ganz viel Zeit, um das alles mitzukriegen.
Definitiv. Ja, das kommt auf jeden Fall leider dazu, das stimmt. Also Zeit hätte ich da auch gerne etwas mehr. Das wäre angenehm. Genau. Kannst du mir den Namen dann noch in die Shownotes schreiben von dem guten Gary? Weil mir ist er gänzlich unbekannt. Dann kann ich ihn nämlich dann A, recherchieren, B, in der Shownotes verlinken. Das, was ich über ihn finde, dass vielleicht dann auch die Hörer den sich etwas genauer anschauen können.
Sehr gerne.
Es sind ja die Sachen, die uns hier weiterbringen. Komplett neue Menschen, denen man folgen kann.
Macht absolut Sinn.
Cool. Supi. Dann sind wir mit deiner Vorstellung durch und machen ganz kurz ein bisschen Housekeeping. Und zwar haben wir was Schönes zu verkündigen. Wir kriegen auf Termfrequenz im Januar, spätestens Februar, eine neue Show. Seid schon mal gespannt. Ihr habt da coole Leute für uns gewinnen können. Bin richtig happy. Und dann haben wir auch wieder ein komplett neues Themengebiet hier abgedeckt. Da dementsprechend auch an euch die große Bitte. Wir haben für jede Show einen eigenen Feed, den man abonnieren kann. Und es gibt einen Sammelfeed, der heißt Termfrequenz. Also wenn ihr bei iTunes Termfrequenz sucht, da kommt der Sammelfeed, da sind alle Shows drin. Dann müsst ihr immer nicht warten, bis ich irgendwas ankündige. Oder schlimmstenfalls, ihr habt mich nicht abonniert, sondern nur einen der Kollegen. Und dann kriegt ihr gar nicht mit, dass es eine neue Show gibt. Abonniert am besten den Sammelfeed. Ansonsten ist natürlich auch bleigetrieben, die anderen zu abonnieren. Und wir freuen uns natürlich sowohl für den Sammelfeed als auch für die Einzelshows für tolle 5-Sterne-Bewertungen und nette Kommentare auch auf iTunes. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich sehe die leider nicht, weil ich habe gar keinen iTunes. Da geht es mir wie Michael Janssen, das kommt mir einfach nicht mehr auf den Rechner. Aber es soll ja sehr weit verbreitet sein, habe ich mir sagen lassen. Genau. Dann Frage an die Hörer. Ich hatte letztens ein lustiges Treffen mit einer Hörerin, die mich angerufen hat, weil die irgendetwas wissen wollte. Und ich war gerade um die Ecke und da habe ich die besucht. Und die ist über Zufall, über Recherche bei iTunes auf den Podcast gekommen. Hat gemeint, die war bloß am Anfang etwas verwirrt, weil wir diesen Monatsrückblick hatten und uns Hauptthema erst später kommt, weil die hat einen älteren Podcast angehört, der zu ihrem Thema gepasst hat. Und da die Frage an euch, wie wichtig ist euch dieser Monatsrückblick? Und wenn ja, würdet ihr den auch lieber nach dem Hauptthema sehen oder wie bisher davor? Weil ich glaube gerade, also ich meine, ihr normal, also alle Abonnenten hören das ja, wenn es rauskommt oder macht so einen Monatsrückblick auch Sinn. Wenn man es allerdings 3 Monate später hört, ist er halt komplett sinnbefreit sozusagen. Gebt mir doch mal Rückmeldung, wie ihr das Thema seht, weil ich bin im Moment geneigt, den Rückblick hinter das Hauptthema zu schieben. Würde mich aber mal freuen, wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt uns die einfach in die Kommentare oder auf unsere Facebook-Seite. Genau, das so viel zum Housekeeping und dann kommen wir auch schon zu dem eben besprochenen Rückblick, der auch ein bisschen kurz ist, weil er hat nicht ganz so viel Zeit gehabt, mich auf Facebook rumzutreiben und Sachen einzusammeln und wie gesagt, mein Newsreader ist auch schon 8 Wochen nicht mehr besucht, weil einfach zu viel los war jetzt in den letzten 2 Monaten. Es ist doch einfach Jahresende und da brennt einfach irgendwie die Hütte. Und dementsprechend haben wir trotzdem ein paar Sachen rausgeholt. Und zwar einmal hat der gute Tom Albi an der Stelle gegrüßt. Netter Kollege, auch schon ultra lang dabei. 5 Gründe aufgeschrieben, warum die meisten Menschen Google Trends falsch verstehen. Und kann es wirklich nur dringend raten, den Artikel zu lesen. Fängt schon an mit der SI-Datenbasis. Einfach nicht ganz sauber ist. Zum Beispiel werden wiederholte Suchanfragen von derselben Person innerhalb eines kurzen Zeitraums entfernt. Die Linien entsprechen nicht dem Suchvolumen, weil auch bei den Begriffen eher die Begriffe in Board reingenommen werden und nicht im Exact, wobei das Board hier auch wieder abweicht von dem Wort, was man aus dem Keyword Planner kennt. Also was sie da alles zu einem Suchbegriff subsumieren, weiß keiner so genau. Und die Trends hängen halt auch immer am Zeitpunkt, weil Trend ist halt immer Suchanfrage pro Tag durch alle Suchanfragen pro Tag. Was heißt, du hast schon einen steigenden Trend, wenn deine Suchanfragen gleich bleiben, bloß das Suchvolumen an dem Tag runtergeht. Und noch viel mehr Geschichten. Ich glaube, Julian, ihr habt dazu noch irgendwas geliefert, was ihr dann auch noch nachträglich erfasst hat im Artikel, oder?
Ja, tatsächlich. Also das Thema hat mir irgendwie auch aufgezeigt, dass da doch auch noch Denkfehler irgendwie drin waren. Das ist immer ganz schön, wenn man sowas dann mal präsentiert bekommt und irgendwie sagt, so, das dachte ich immer, wäre anders. Tatsächlich ist ihm aber in dem Artikel leider auch ein kleiner Fehler unterlaufen, den wir dann gesehen haben, als wir in der Gruppe irgendwie drüber gesprochen haben, was ist denn jetzt da, was steht da drin und wie kann man das verstehen jetzt und macht das überhaupt Sinn und eben drüber philosophiert haben, wie denn diese Suchvolumen da berechnet werden oder aufgenommen werden. Und da haben wir einen kleinen Fehler tatsächlich auch noch gefunden, den er gemacht hat, weil offensichtlich, wenn man den Zeitraum einstellt, eher bei den letzten 7 Tagen irgendwie ein bisschen später anfängt oder früher anfängt, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber dass die Daten nicht immer passen, ob man die letzten 7 oder letzten 30 Tage nimmt, dass es da teilweise Unterschiede gibt. Zeigt einfach nur, dass man immer genau hingucken muss, wo man welche Daten bekommt und auch wenn irgendwo jetzt mal einer was erklärt, wie das irgendwie dann vielleicht doch zu verstehen ist, sollte man auch da immer irgendwie ganz genau raufschauen, weil jedem kann irgendwo ein Fehler leider passieren. Und in diesem Fall war halt in der Erklärung leider auch einer drin, bei einem der 5 Punkte. Also das ist ein sehr guter Artikel gewesen, hat uns wirklich weitergebracht. Aber so ein kleiner Fehler kann dann halt auch mal doof sein, wenn man dann einfach davon ausgeht, das ist so. Wenn man selber gar nicht nachprüft, dann ist das immer ein bisschen sträflich, finde ich.
Genau, hat er aber auch gleich im Artikel vermerkt, dass das von euch kam.
Genau, das hat mein Kollege Jean-Luc hat das rausgefunden und das war auch ganz großartig und da hat er auch ein kleines Lob für bekommen.
Genau, weil, wie gesagt, Tom ist da ein netter Mensch, der sagt auch, wenn er was gesagt bekommt, von wem er es gesagt bekommt. Exakt. Nee, aber es ist spannend, also kann man sich auf jeden Fall, also sollte man wirklich lesen und versuchen, komplett zu verstehen und kann man sich auch immer mitnehmen, wenn man das nächste Mal auf der Konferenz irgendeinen mit einem Google Trend Chart sieht, dann einfach mal aus dem Publikum fragen, ob er den mal genauer erklären kann. So ein bisschen Referententrolling betreiben, macht bestimmt auch Spaß.
Gut, kannst du so einen bitte reinnehmen in deine nächste Präsentation, dann würde ich fragen.
Okay, mach das extra für dich.
Super.
Schreibe ich dann hin, nur für dich zum Fragen schreibe ich dann drüber, hat sonst keine Aussage.
Danke.
Genau, ansonsten gab es noch ein sehr, sehr spannenden Artikel bei Luna Park. Das habe ich hier alles verrutscht, ich Idiot. Und zwar ist er allein deswegen schön, weil die da mal wirklich aufgeschrieben haben, was alles bei so einem Kunden passiert ist. Wo sie auch hingeschrieben haben, dass sie manche Sachen ein bisschen erst übersehen haben und später aufgefallen ist. Also sehr ehrlich geschrieben. Also allein das finde ich schon mal großartig an der Stelle. Großes, großes Lob. Im Großen und Ganzen ging es um DC-Probleme, die massenhaft vorhanden waren. Zum einen wegen HTTP und HTTPS obwohl es ein Canonical von HTTPS nach HTTP gab, aber also erfahrungsgemäß, und das haben die dann auch gesehen, interessiert dieser Canonical Google relativ wenig, weil sie einfach das HTTPS lieber mögen. So, dass Google den tendenziell neigt, den zu ignorieren. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen das sind. Ich habe das öfters in der freien Wildbahn so gesehen.
Mit Canonical ignorieren habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Wir testen das auch gerade bei einer Domain nochmal, wie das jetzt gerade funktioniert. Ich kenne es aber, dass wenn beide Seiten einfach indexierbar sind und dass Google dann gerne mal auf HTTPS switcht, das haben wir dieses Jahr habe ich das ein paar Mal gesehen bei einigen Domains, die das irgendwie dann den Canonical vergessen hatten oder er zeigte immer auf sich selbst und auf einmal switchte das Ganze halt rüber zu SSL, weil Google das offensichtlich jetzt inzwischen halt einfach lieber mag.
Genau. Und da halt auch gerade, also im Shop-Bereich hat man ja, selbst wenn man auf HTTP ist, immer ein HTTPS-Bereich, sobald man in den Warenkorb springt.
Genau so entsteht halt dieser Fehler, denn dass Google da halt doch irgendwie raufkommt auf diese Seiten und irgendwie so haben sie das dann halt gefressen und dann, ich meine, wenn die sich halt entscheiden können zwischen zwei Varianten, dann nehmen sie halt die sichere. Das macht ja auch irgendwo Sinn.
Definitiv. Aber deswegen ist ja einfach die dringende Empfehlung, auch immer dran denken, die HTTPS-Property ebenfalls zu verifizieren in den GSC, weil auf einmal steht man fest, selbst wenn Google die Canonicals halbwegs interpretiert, das trotzdem nochmal 10-15% auf HTTPS aufschlägt, man hat die ganze Zeit bloß nicht gesehen.
Genau. Super wichtig.
Exakt. Und wenn man schon dabei ist, kann man auch noch und hat irgendwas gedisavowed, dann auch bitte auf der Property mit disavowen, weil du brauchst zwei disavow-Files für beide Protokolle. Sonst fürs andere zählt es nämlich nicht. Warum, weiß auch kein Mensch.
Ja, genauso wie die anderen Einstellungen, was Sitemap angeht oder Parameter angeht. Das muss man halt immer übernehmen für beide.
Genau. Dann hatten sie das Problem mit hreflang und Canonicals, die nicht konsistent waren in der Hinsicht, dass bei mehrfach gelisteten Produkten ein Canonical auf die Hauptversion war, also wenn Produkte in verschiedenen Kategorien eingehängt sind und sich deswegen verschiedene URLs hatte, was per se schon nicht schön ist, aber ist halt jetzt mal so gewesen in dem Fall, hat man das über Canonical behoben, hat aber gleichzeitig einen hreflang auf die andere Länderversion gehabt, wo auch wieder ein Canonical zurück auf die Hauptversion ging und das mag Google halt so gar nicht.
Verständlicherweise, da sind die sehr gerne pissig, was das angeht. Das Problem ist, dass es auch super schwer ist, das nachzuprüfen. Da gibt es einfach, was Tools angeht, auch noch nicht so richtig viel. Und die Fehler, die auch angezeigt werden in der Search Console, sind nicht immer so, wie es denn jetzt wirklich kaputt ist. Und den kann man nicht immer vertrauen.
Ja, ich glaube, die sagen immer den ersten Fehler, den sie irgendwie bei so einer Prüfliste gefunden haben. Und es muss nicht zwingend die Ursache oder wirklich das sein, was das Problem verursacht. Das ist richtig. Das ist, da muss man schon ein bisschen Detektivfähigkeiten haben.
Es geht ja noch, wenn du nur drei Länder hast, irgendwie noch AT und CH dazu hast, dann ist das ja in Ordnung. Aber hat man irgendwie 15, 20 Länder, dann ist ja allein das Nachprüfen, da verlierst du richtig Zeit. Also manuell kannst du das ja einfach gar nicht mehr machen. Das ist ja richtig Arbeit dann. Und da geht immer was kaputt. Keine Domain geht ja irgendwie immer kaputt, wenn das nicht richtig gemacht hast. Bei 15 ist ja die Chance recht hoch, dass da irgendwo was kaputt geht. Und sei es halt nur so ein SSL-Problem irgendwie.
Genau, da mal eine Frage, find ich spannend. Ich habe letztens überlegt, habe das auch teilweise gemacht, gerade wenn man Kunden merkt, die ihre das nicht so ganz sauber im Griff haben, weil da irgendwie was auch immer, bin ich immer versucht, das hreflang möglichst so gering komplex zu halten, wie es geht. Das heißt, ich verlinke einfach per se nur noch die Länder, die sich auch gegenseitig wehtun können, weil sie halt die gleiche Sprache in verschiedenen Ländern sprechen. Ich verlinke jetzt aber nicht mehr Deutschland mit UK, weil die sich in der SERP sowieso nicht auf den Füßen stehen.
Ja, habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht, aber tatsächlich keine Erfahrungswerte, ob und wie man das machen sollte. Aber prinzipiell sollte es eigentlich reichen, wenn man wirklich nur die Länder nimmt oder die Sprachen nimmt, einfach wo die Sprache halt identisch ist, also die EAT, CH oder US und UK, sowas halt. Das müsste eigentlich reichen.
Ja, davon gehe ich nämlich mittlerweile auch aus, weil ich habe noch keinen Vor-, also bei den gleichen Sprachen sieht man ja sofort bei den kleineren Ländern den Effekt. Bei den anderen habe ich nie irgendwas gesehen, deswegen versuche ich das gerade eher klein zu machen. Weil ja oft dann auch das Problem ist, dass die gleichen Sprachen meistens aus dem gleichen System kommen. Du hast ja manchmal Pech, dass dann irgendwo in Slowenien irgendwie ein anderes CMS rumgondelt und dann kriegst du es eh nicht sauber abgebildet.
Ja, der Klassiker, das kenne ich leider auch des Häufigen.
Genau. So, dann hatten sie noch das Problem, dass auf der HTTPS-Version die hreflangs komplett falsch waren. Das war ganz lustig. Bei den Länder-Domains, die sie abgeschaltet hatten, weil sie alles auf com umgeleitet haben, also echt alles falsch, also es ist ziemlich alles schief gelaufen, was so schief laufen kann, wurde das HTTP auf die COM weitergeleitet, aber nicht die HTTPS-Version. Und auf der HTTPS-Version aller Länder-Domains waren alle Länder auch wiederum erreichbar. Das, also da hat man natürlich echt einen lustig kaskadierenden Duplicate-Content-Zirkel gebaut. Und man sieht dann halt auch, dass das nicht dazu geführt hat, dass die Kundendomains in sich komplett abgeraucht sind, aber die sind halt schön seitlich runtergebröckelt dauerhaft. Und da sieht man auch, dass über längere Zeit Google dann immer eher verwirrter wird und nicht sagt, ich verstehe dieses verwirrte Konstrukt jetzt besser.
Da kann man fast denken, die haben, also entweder die haben einfach eine Checkliste abgearbeitet, was können wir alles falsch machen, um mal auszuprobieren, oder sie haben einfach mal gesagt, komm, lass mal testen, was Google eigentlich kann, ob die wirklich so gut sind, wie sie dann immer behaupten, und wir bauen einfach mal eine komische Seite oder komische Seiten. Das ist ja schon, man kann ja nur mit dem Kopf schütteln, wenn halt so viel auf einmal kaputt geht, aber wo du vorhin sagtest, da haben sie dann einen Fehler in der Analyse irgendwie oder eine Sache in der Analyse übersehen, das passiert halt, wenn da einfach so viele Sachen kaputt sind, dann übersiehst du ja automatisch irgendwas, also das ist da immer alles wirklich zu durchblicken, ist halt schon echt schwer.
Genau, aber die haben zumindest danach aufgeräumt und man sieht danach auch schön, wie es sich alles positiv entwickelt hat, also am Ende ist es alles in den richtigen Bahnen, die sagen auch, ist auch langsam nicht alles beseitigt, aber man sieht halt schon, dadurch, dass man mehr Struktur reinbringt, wird es einfach besser. Und man hat vorher gesehen, so über so ein halbes Jahr sind die Dinger wirklich seitlich gefallen. Dass je länger man so etwas stehen lässt, eben nicht die Chance ist, dass Google es irgendwann versteht, was man will, obwohl man es falsch gemacht hat. Nee, sie werden immer verwirrter im Laufe der Zeit. Also da ist nichts von wegen, wir kriegen das schon im Griff, lasst uns mal machen.
Ist ja klar, die crawlen halt mehr, finden mehr Pfade, mehr URLs, und dann irgendwann sagen sie halt, komm, so langsam haben wir da irgendwelche Schwellenwerte überschritten und dann wird es halt schlimmer. Also besser werden kann das ja nicht, wenn sie immer mehr URLs finden. Das kann ja nur schlimmer werden.
Ja, das weißt du und ich, aber alle Leute, die dann John Wu zuhören, der sagt, macht euch keine Gedanken, wir kriegen das schon alles hin.
Ja, seit Jahren. Also das hat ja, glaube ich, was DC angeht, hat der Matt Cutts damals das ja auch irgendwie... Eine seiner ersten Aussagen so nach dem Motto war das doch, da haben wir keine Probleme mit. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, am Anfang hat er noch gesagt, mal gucken, aber irgendwann hieß es dann, alles easy, das kriegen wir hin, und wir alle wissen, das ist halt nicht so. Und das zeigt dieser Blogpost halt einfach wunderschön. Von daher, ich fand das großartig, großes Kompliment dafür, das einfach mal zu zeigen. Das sieht man halt leider sehr selten in der SEO-Szene, dass eben so komplette Fälle quasi durchgespielt werden und aufgezeigt werden in so einem Blogpost halt einfach mal. Das finde ich sehr, sehr gut.
Und da muss man halt auch den Mut zu haben, aber ich meine, Luna Park ist auch schon lange am Markt und stehen für ihre Qualität, die können sich das dann halt auch mal erlauben, das so runterzuschreiben, weil ich denke, man liest halt, wenn man das Ding liest, sieht man halt, sie sind auch sehr gut vorgegangen bei der ganzen Geschichte.
Ja, super.
Genau. So, dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wir hatten auf der Demexco, ist schon ein bisschen her, hatten wir ja ein Panel gehabt seitens dem BVDW zum Thema SEO und SEA, Kannibalisierung oder Synergie. Wir waren etwas überfüllt. Ich glaube, die doppelte Zahl hätte reingepasst, durfte aber nicht rein. Dementsprechend haben wir jetzt das Ganze, gibt es mittlerweile auch online. Ich hänge den Link zum YouTube-Video zu dem Panel für die Leute, die nicht reinkommen, einfach rein. Da könnt ihr uns mal zuhören, was wir da Lustiges erzählt haben, für den Fall, dass euch das noch interessiert. Dann hat auch nochmal eine Verlinkung auf YouTube, und zwar von Systrix, hat eine super schöne Aktion gehabt auf dem SEO Day. Die haben ziemlich viele einfache Fragen gehabt und haben, die man so in 3 Minuten beantworten kann, und haben die halt den einzelnen Menschen, die da rumgelaufen sind und irgendwie aussehen, als hätten sie ein bisschen Ahnung, einfach gefragt. Ich habe da auch 2, 3 Fragen beantwortet, aber viele, viele andere Kollegen, und ich glaube, das ist eine sehr schöne Sammlung geworden, und die haben sie jetzt alle auf YouTube eingestellt. Also gerade wenn man so ein Kurzstatement mal von zu irgendetwas braucht und nur weil man die gleiche Meinung hat, aber der Chef glaubt es einem nicht, man möchte nochmal jemand anderen haben, der das sagt, einfach da nachschauen, ist sozusagen eine schöne Referenzliste an der Stelle. Kommt auch in die Shownotes.
Ja, finde ich auch sehr gut. Also das ist von der Aktion her, ich habe das nur so am Rande mitgekriegt, das ist wirklich sehr gut, einfach mal direkt aufzeigen. Das muss man überlegen, ob man vielleicht nochmal irgendwann ein bisschen was schriftlich macht, das noch so ein bisschen ordnet. Vielleicht haben sie da aber schon was und ich habe es noch nicht gesehen. Aber grundsätzlich sehr sinnvoll. Vielen Dank dafür.
Definitiv. Also hat auch Spaß gemacht. Stand da mal mit ihrer kleinen Kamera rum, hast dann auch immer ein Gummibärchen bekommen für jede Frage. War,
wenn ich das gewusst hätte.
Ja, wärst du hingegangen, gell? Ja, so ist das. Und dann habe ich jetzt hier von Seokratie, muss gerade schauen, wer es geschrieben hat. Ich glaube, Beitrag von Felix, genau, weil Julian hat sich selber geschrieben, aber von Felix zum Thema Keyword Map. Ihr kennt den Klassiker, also man sagt halt, okay, diese Suchanfragen zu dieser URL, also wie man so Keyword Maps aufbaut und noch den dringenden Tipp gibt, wenn man schon Rankings unbedingt überwachen möchte, dann auch immer sagen, Suchanfrage zur URL, weil ich will ja nicht mit irgendwas ranken, sondern mit dieser speziellen URL. Ansonsten ist das ja eher so Ranking by Accident und ich habe da keine Kontrolle drüber. Und wie man das Ganze aufbaut, das Ganze noch mit einem schönen Excel-Download versehen. Ich denke mir für den einen oder anderen sicherlich hilfreich, weil methodisch arbeiten wir, glaube ich, alle ähnlich, aber die haben es wirklich sehr schön nochmal niedergeschrieben. Und das Ganze auch noch gleich mit einer Arbeitsgrundlage eben diesem Excel-Download versehen. An der Stelle danke an die Kollegen. Sollte man sich einfach mal anschauen.
Pflichtlektüre sowas. Absolut. Braucht man immer und überall. Sollte jeder mal gemacht haben. Und regelmäßig einfach sich immer wieder angucken.
Exakt. Und damit kommen wir auch zum Thema Reporting, was auch ganz spannend ist. Und zwar auf Search Engine Journal gab es einen schönen Artikel zu 6 spannenden Reports für SEO, die man in Google Analytics einrichten kann. Ich fand da schöne Anregungen mit dabei. Das eine oder andere kannte ich auch schon. Wer dazu mehr wissen will, einfach Beyond Page Views hören hier auf Termfrequenz. Und ansonsten das mal lesen ist eigentlich ganz schön, wenn man doch wichtige Sachen direkt im Google Analytics abfackeln kann, dann muss man nicht so viel PowerPoint schubsen.
Die Anleitung ist auch wirklich sehr gut geschrieben. Also da kann man wirklich Schritt für Schritt nachgehen und das Ganze nachvollziehen.
Genau, schön mit hier klicken, da hingehen und so weiter. Ich fand es ganz schön auch mit diesem runtergeladenen Hinweis zu diesem Traffic Forecast Berechnung von Distilled, was sie noch reingehängt haben, was eigentlich auch nochmal an der Stelle ganz nett war. Also lohnt sich definitiv mal durchzulesen und sich mit auseinanderzusetzen. Und ich meine, Analytics ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Tools für SEOs, weil Google möchte ja, dass wir User Intent und User Intent, ob ich den getroffen habe oder nicht, sehe ich halt nicht im Rank Report, sondern nur in Analytics.
Exakt.
Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem Fokusthema, nämlich die SEO-Trends für 2017. Und haben da so eine kleine Struktur überlegt, dass wir mal sagen, was glauben wir denn, was Google macht? Was bedeutet das denn so im Agenturbereich? Du aber hast ja bestimmt auch da ein bisschen Einblick oder kannst ja auch sagen, was du denn von Agenturen dann dementsprechend erwartest sozusagen und was bedeutet das eigentlich auf Kunden- bzw. Unternehmensseite? Weil sonst nur über Trends zu reden, ohne zu sagen, was das dann arbeitstechnisch bedeutet, ist ja immer ein bisschen sinnbefreit.
Absolut. Ich bin immer ein bisschen, also was das Trendthema angeht, bin ich immer ein bisschen, was heißt vorsichtig, es gibt ja immer die beiden SEO-Trends, also so das, was irgendwie jetzt gerade so richtig hip ist und in ist und was man irgendwie an coolen Kram machen kann und dann ja immer noch das, was man machen sollte und was vielleicht irgendwie einfach nicht mehr cool ist, weil es eigentlich seit Jahren irgendwie Standard sein sollte, aber was irgendwie immer noch nicht so richtig umgesetzt ist. Von daher eine Trendbetrachtung für mich ist immer so ein, ja, so zwei Seiten der Münze, wo ich halt überlege, okay, mache ich jetzt einen coolen Kram oder mache ich einfach endlich mal meine Hausaufgaben? Das finde ich immer sehr, sehr schwer, die Leute dann eben auch davon zu überzeugen, dann das eine oder das andere zu machen, je nachdem, wen man vor sich hat. Jetzt bist du gerade weg.
So, besser?
Ja, jetzt höre ich dich wieder, super.
Sehr gut, sehr gut. Okay, da haben wir dann eine kleine Tonpause. Wie gesagt, das mit den Trends hast du richtig, deswegen sind auch die meisten Trends, die ich jetzt für mich so rausgezogen habe, Sachen, die eigentlich schon da sind, einfach nur fortgeschrieben sind. Alles andere ist so, da kann man schwer was für die Arbeit ableiten.
Es kommt ja immer darauf an, wo man arbeitet und was man macht, wenn ich halt irgendwie der alleinige Webmaster bin oder Affiliate bin und irgendwie meine paar kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Projekte habe, aber eben volle Kontrolle darüber habe, dann kann ich halt sehr viel neue Sachen auch einfach mal ausprobieren und einfach mal schauen, wie das funktioniert und habe im Zweifel eben auch sämtliche Hausaufgaben gemacht, aber je größer ein Laden wert wird, umso eher hast du halt vielleicht dann einfach mal Sachen, die eben nicht so schnell umgesetzt werden können aus guten Gründen und dann musst du eben doch nochmal immer wieder an diese alten Sachen halt irgendwo ran.
Ja, definitiv. Das stimmt. So, deswegen fangen wir mal an und sagen, also ich denke, eins der großen Themen, weil sie es schon angekündigt haben, ist das ganze Thema, was sie da rum und ihrem Mobile-Index plubbern. Wobei da ja auch John relativ klar gesagt hat, dass er auch nicht weiß, was da genau kommen soll. Absehbar ist, dass, wenn wir mal ehrlich sind, also wenn man sich so ein bisschen so mal umtut, mal weg von den großen Leuten, die wirklich im B2C-Bereich gut performen, so wie ihr und andere, die wissen, was sie da tun. Wenn jetzt zu großen Unternehmen im B2B-Bereich gehst, da ist von Mobile weit und breit noch gar nichts zu sehen. Zu kleineren erst recht. Deswegen wird es schwer, und das hat auch John gesagt, die werden frühestens, sie können nur dann irgendeinen Indexwechsel vollziehen, wenn die Ergebnisqualität nicht schlechter wird, sonst würden sie sich ja selber in den Fuß schießen. Und wie sie das hinkriegen wollen, wissen sie auch noch nicht so genau. Also das ist eher eine Ansage, wo sie hinwollen, als ein konkretes kommt morgen. Wobei das natürlich keine Ausrede ist, sich nicht mit einer mobilen Optimierung auseinanderzusetzen. Das ist ja sowieso schon die ganze Zeit nötig. Aber man kann jetzt einfach wenig sagen, wie man sich darauf großartig vorbereiten kann. Außer, dass man halt mobile seine Hausaufgaben macht. Aber es hängt ja halt einiges mit drin. Also wie geht's mit, also Mobile-Seiten sind ja oft textreduziert. Wenn ich jetzt responsive bin, ist er zwar mit im Quelltext, aber wird er dann gewertet oder nicht? Und das weiß Google selber alles noch nicht. Die Linkanzahl ist oft wesentlich geringer, weil irgendwelche rechten oder linken Spalten fehlen oder ausgeblendet sind. Dann sind sie zwar im Quelltext, aber wie wird es dann gewertet, weiß Google auch noch nicht. Also das sind alles spannende Sachen, wo ich sage, ja, muss man die Entwicklung und vor allem, was Google dazu dann publiziert, irgendwie im Auge haben, sich dann auch mal selber überlegen, wie man dazu Testcases aufsetzen kann, weil da einfach im Moment mehr Fragen im Raum sind als irgendwelche Ideen, wo man sich jetzt schon hinentwickeln kann, außer dass man versucht, Mobile einfach per se gut zu performen.
Ich glaube, ein großes Problem dabei ist auch, dass man immer über Twitter mal so ein paar Häppchen bekommt, die dann auch mal gerne falsch verstanden werden, sodass es sowieso eine riesige Verwirrung einfach gibt, was Google da jetzt gesagt hat, bloß weil einige Leute halt sich irgendwie unklar ausgedrückt haben, denken dann wieder gleich alle, ah, das ist jetzt so. Ich glaube, das mit dem Content war ja so irgendwo, hieß es mal, der Content ist, eingeklappter Content ist aber, wird voll gewertet, weil es macht ja Sinn. Und also das Problem ist halt, wir haben ja auch im Mobile-Bereich ja auch hauptsächlich, guckt man irgendwie ja gerade auf Content, so wo man sagt, der Text muss aber irgendwo, wenn wir denn jetzt von diesem, ich mag den Begriff nicht so, wenn wir von SEO-Text reden, der muss ja auch auf Mobile sein und zumindest eingeklappt oder irgendwie sowas. Und das größere Problem ist ja das, was du angesprochen hast, diese internen Links, die halt auch auf Mobile mal komplett anders sein können, weil es halt auch einfach gar keinen Sinn macht, da irgendwie 1000 Links drauf zu packen auf so eine Mobile-Page. Vor allen Dingen, weil es ja auch alles Traffic ist, der da mit rübergeschoben werden muss im Zweifel, was die Seite langsamer macht. Also Mobile wird ja auch teilweise sehr, sehr stark beschnitten. Und ich glaube, das wird einfach viel relevanter, als wenn man eben nur mal so ein bisschen auf den Text guckt. Hauptsache, der Text ist auch auf Mobile drauf. Also das sind so die ersten Fragen, die irgendwie die SEO-Szene bewegt haben, hatte ich das Gefühl. Aber da hängt ja viel mehr hinter und das wird ja viel, viel komplizierter werden dann. Und Gott sei Dank ist Google da so halbwegs ehrlich und sagt, wissen wir selber noch nicht. Von daher, die werden sich da irgendwo vortesten, so wie sie es immer machen und haben halt diesmal einfach nur das mal angekündigt.
Exakt. Ich meine, man kann es verstehen, die haben jetzt das Problem, dass sie mit der jetzigen Alternate-Verlinkung ja einfach die URLs austauschen, aber kann natürlich dann URL zu was gefunden werden, was auf der Seite gar nicht steht, weil halt der Text weg ist. Und das Problem mit den Links hat man jetzt so als Blogger oder kleiner Affiliate natürlich nicht, aber bei so großen Seiten wie bei euch oder wenn man, wir haben vieles im Classified-Bereich, da ist natürlich der interne Linkgraf einfach der Mega-Hebel überhaupt und den modelliert man da sauber durch, aber natürlich kann man den nicht so nach Mobile schieben, weil, wie du schon gesagt hast, das einfach da keinen Sinn macht bei dem dortigen Nutzerverhalten. Ist ja nicht so, dass Leute dann stundenlang auf der Webseite sich rumklicken, sondern meistens direkt einsteigen, wo sie hinwollen und dann auch versuchen, irgendwie das zu tun, was sie tun wollen.
Im Zweifel einfach die interne Suche nutzen, wenn es halt sowas gibt, je nach Seitentyp und dann ist halt einfach effizienter. Ja.
Genau, also exakt. Also das Thema großartig navigieren auf Riesenportalen geht da als Nutzung definitiv zurück und die interne Suche nimmt definitiv zu. Das sehen wir eigentlich in der Regel auch.
Und dann kommen ja vor allen Dingen irgendwann auch nochmal so witzige Sachen da rein, wie weiß ich nicht, vielleicht mal so ein bisschen der mobile Index auf dem Einzelgerät, also der Private Index, irgendwie sowas, was da sicherlich auch nochmal mit reinschießen wird irgendwo, und dann blickst du ja auch gar nicht mehr so richtig durch.
Definitiv. Nee, also, ja, also das wird, wie gesagt, ein spannendes Feld, was als Trend auf uns zukommt, aber wir einfach gänzlich nicht aussagefähig im Moment sind, weil halt auch die sozusagen unserer Zulieferer Google da sich selber noch nicht positioniert hat.
Und da kam heute, ich glaube von heute oder gestern, ich weiß gar nicht von wann der ist, auf Search Engine Land war so ein Artikel bezüglich der Rich Snippet Angaben, also strukturierte Daten, die da kamen von Produkten, die wohl sehr prominent auf mobilen Geräten gezeigt werden. Und das ist ja auch etwas, was Google gesagt hat, dass die strukturierten Daten einfach sehr wichtig sind, und macht das bitte doch auch bei den Geräten. Nee, das ist tatsächlich eine Woche alt schon, der Artikel. Habe ich einfach erst heute gesehen. Und das ist natürlich, ich meine, was willst du denn auf dem mobilen Gerät halt groß sehen? Also du möchtest ja möglichst kurze, prägnante Informationen halt haben. Du fängst ja nicht an, da seitenweise Testberichte zu lesen im Zweifel. Und das Nutzerverhalten ist halt so anders, dass es da ja die Seiten auch irgendwo ganz anders strukturiert sein müssen einfach. Und die Informationen, die du rübergibst, und Google möchte natürlich irgendwo. Ich meine, was bringt's dir, wenn ich irgendwie 5000 Wörterartikel habe auf Desktop, der irgendwie super, super toll ist? Du suchst da mobile nach, der Text wird dir gar nicht angezeigt, aber du findest halt diese Seite, und die Seite wird gerankt, weil die Desktop-Seite so toll ist. Also wenn sie denn toll ist, mal so gesprochen. Das bringt den Nutzer halt auch einfach null weiter.
Definitiv. Ja, also genau das ist ja das Problem, was sie jetzt auch schon haben. Also deswegen müssen sie da ran. Aber ich glaube, die sind genauso ratlos wie wir, wie sie das Problem in den Griff kriegen.
Ich habe ja die Vermutung, dass das einfach nur an der URL liegt, weshalb die da das ändern wollen, irgendwie so ein bisschen, weil die aktuell halt alle, wenn man halt sich anguckt, wie wird gesucht, es wird halt öfter mobile gesucht als Desktop. Und bei Desktop müssen sie die URL in mobile tauschen. Und wenn sie das halt einfach andersrum hätten, also standardmäßig die Mobile-URL, dann hätten sie halt für die meisten Suchen, nämlich für die Mobile-Suchen, einfach gleich die richtige URL drin. Und müssten halt nur für den in Anführungsstrichen kleinen Anteil der Desktop-Suchen die URL wechseln, was halt auf den Milliarden Suchanfragen, die haben, wahrscheinlich auch irgendwie durchaus dann relevant ist. Und aus dem Grunde macht das irgendwo ja auch Sinn, mal zu wechseln.
Guter Punkt.
Aber ich meine, wir werden sehen. Ich hoffe einfach, dass da mehr Informationen kommen im Laufe der Zeit. Mobile Gaddon wurde auch ganz groß angekündigt mit dem einen Tag und was da alles kommt. Und am Ende war es dann doch eher nicht so schlimm, zumindest an diesen Tagen. Wir haben da ein bisschen rumanalysiert und haben mal geschaut, was sich denn wirklich verändert hat. Und während der Zeit war da halt einfach gar nicht so extrem viel. Und von daher, ich denke mal, das wird hier auch irgendwo ein schleichender Übergang sein. Und man wird das gar nicht so richtig merken. Vielleicht noch so ein bisschen branchenabhängig. Shoppingbereich ist halt einfach anders als Informationsbereich. Da muss man einfach mal gucken.
Exakt. Das ganze Thema KI oder AI, also ich bin der Deutsche, mag immer künstliche Intelligenz lieber als Wort. Ich glaube, das wird uns auch weiter verfolgen, wobei ich da immer noch der Meinung bin, haben wir uns ja auch hier mit dem Kollegen Mint nicht lang und breit drüber unterhalten, dass das jetzt indexseitig eine relativ schwere Sache ist, wobei das Hauptproblem bei einer Suchmaschine eher die Suchanfragen sind, weil die halt als Dokument wesentlich weniger Informationen beinhalten als die Dokumente, die im Index sind. Und es sieht man ja auch, dass RankBrain im Großen und Ganzen ein Thema ist, was eigentlich kein RankBrain ist, sondern eher ein QueryBrain, weil sie einfach versuchen, die Query besser zu verstehen und daraus abgeleitet dann auch besser die Suchanfrage an sich umzuformulieren und neu zu stellen. Genauso wie ich davon ausgehe, dass die halt auch das Ganze benutzen werden, um Suchanfragen so durchzuklassifizieren, dass sie besser wissen, welchen vertikalen Index sie wie ansprechen und vielleicht auch schon einfach diese ganzen Antwortboxen, auch das mal wieder auf Mobile, einfach besser anzuzeigen, oder arbeiten sie eh jetzt mit der viel lieber mit Karten und ähnliches, also ein bisschen Kartdarstellung, um da einfach besser zu werden. Also ich sehe das Thema hauptsächlich auf der Anfrageseite.
Das wird ja genau das Problem irgendwo auch werden. Du hast halt irgendwann eben einfach weniger Desktop-Suchen. Die Leute fangen halt an, einfach per Sprachsuche das Ganze halt zu steuern. Und da kommt halt irgendwas, an der Maschine an, dass die verstehen muss. Und jeder Mensch ist anders. Das habt ihr, weiß ich genau, in dem Podcast halt einfach schon mit dem Thomas einfach sehr ausführlich diskutiert, wie viele verschiedene Arten es gibt, irgendwie nach dem Busfahrplan zu fragen. Irgendwie so ein Beispiel hattet ihr da. Und das muss die Maschine verstehen. Von daher, ich glaube einfach, das ist so ein größerer Fokus, irgendwo Sachen nochmal so ein bisschen zusammenzuziehen, um einfach bei verschiedenen Sucheingaben, wie auch immer die erfolgen, das richtige oder das jeweils identische Ergebnis zu liefern, weil es halt immer dasselbe ist, was derjenige haben wollte oder die verschiedenen Leute haben wollten.
Exakt. Das ist ja genau das, was wir auch da mal gesagt haben. Im Moment, also wenn du eine Suchmaschine als ziemlich dumm wahrnimmst, dann nimmt die halt einfach und guckt, ob das, was du als Suchanfrage formuliert hast, als Fundstelle auch im Dokument vorkommt. Das macht natürlich bei Spracheingaben wenig Sinn, weil ich oft so viele Wörter mit drin habe, wo ich mir dann so viele Dokumente rausschießen würde aus der Ergebnismenge, die eigentlich relevant gewesen wären. Und das Ranking kommt ja erst, nachdem ich bestimmt habe, was überhaupt in der Treffermenge ist. Das ist ja der nachgelagerte Prozess bei so einer Suchmaschine. Und da macht es natürlich wirklich Sinn, auf der Anfrageseite einfach Sachen zusammenzufassen und da wesentlich besser zu verstehen, was der Mensch denn eigentlich von mir haben will, damit ich die Suchanfrage an meinen Index besser formulieren kann, weil sonst, wie gesagt, kriegt man halt Käse raus. Das hatten wir ja auch früher immer, also ganz früher, ich hatte ja mal, wie gesagt, den ganzen Scheiß studiert und erstmal so das ganze Thema hatten, das gab so ein lustiges Fach Information Poking, da ging es halt um Informationssuche und Zusammenstellen etc., auch in so Pressearchiven und ähnliches, und da war immer die Sache, versucht lieber so zu formulieren, wie jemand die Antwort schreiben würde, anstatt dir die Frage auszudenken, weil sonst muss die Frage ja im Dokument stehen.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, das sind ja diese ganzen klassischen MFA-Seiten irgendwie früher so, wie alt ist Britney Spears und so ein Quatsch halt, wo du auf der Seite früher geklickt hast, wo du jetzt halt die Antwort bekommst, auch von Google gestellt, wo Google eigentlich dem Webmaster ja Gefallen tut, weil er schickt dir halt keinen schlechten Traffic rüber. Das ist ja kein Traffic, mit dem du was anfangen kannst eigentlich. Und solche Sachen müssen die halt verstehen. Was will der User eigentlich haben? Was kann ich ihm anzeigen? Habe ich halt irgendeine Kurzinformation, die ich irgendwie strukturiert gespeichert habe, die ich ihm dann halt einfach mal direkt geben kann. Und ich denke, das ist auch einfach ein großer Punkt auch dieser strukturierten Daten, die dann irgendwo, viel mehr kannst du auf Mobile halt nicht machen. Und gerade da werden die dann auch einfach super wichtig.
Definitiv. Sondern das nächste, was ich wirklich sehe, ist, es hat man auch letztes Mal im Podcast etwas länger thematisiert, ist es einfach der Bereich IT, meiner Meinung nach massiv an Relevanz gewinnt, weil einfach viele Sachen komplex werden mit responsive etc. pp. Ladezeiten haben wir schon lange, wird aber gerade, ist im Mobile halt gerade noch viel wichtiger und da ist noch so viel Murks draußen. Nach HTTPS kommt HTTP 2, da war es auch wieder auf Ladezeit und sonstigen Kram einzahlt. Schema.org wird ständig erweitert und auch komplexer, und dann haben wir ja noch den Mist mit AMP an der Backe.
Naja, das ist das, was ich so am Anfang wie bei den Trends sagte, die Hausaufgaben. Ne? Du musst den Kram halt einfach machen, und das ist ja gerade Ladezeiten. Also, sorry, ich meine, Ladezeiten ist eigentlich noch nie so richtig, meiner Meinung nach, noch nie so richtig ein SEO-Thema gewesen. Ne? Also das ist halt, da sollte jeder Einzelne, der irgendwo Marketing macht oder der irgendwie daran interessiert ist, dass auf eine Seite performt, also dass irgendwo was verkauft wird oder man damit Geld verdient, jeder sollte da Interesse dran haben. Warum ist das irgendwie immer so ein SEO-Thema? Also gerade ein SEA hat da doch viel, viel mehr Interesse dran, die Seite schnell zu machen, als so ein SEO. Ich schaufel im Zweifel, also zumindest früher, ich schaufel einfach mehr Traffic rauf, dann passt das schon. Aber beim SEA kostet ja jeder Traffic mehr Klick, kostet jeder Klick mehr Geld, so rum, ja. Und von daher, die sind ja viel mehr interessiert daran, das Ding schneller zu machen. Und gerade sowas ist halt, also warum müssen wir uns da immer drum kümmern? Ich meine, ich habe da nichts gegen, das klappt ja auch und man kann da ja immer sehr viel empfehlen. Aber ist ja irgendwo auch schade immer, dass das nicht von alleine passiert.
Ja, das frage ich mich auch schon lange. Also seit es erstmal bei uns aufgekommen ist, bin ich dann auch gesagt, wo sind denn unsere UX-Leute? Warum habt ihr das nicht auf dem Radar? Ist doch ein klassisches UX-Thema. Weiß ich auch nicht, aber irgendwie ist es bei den SEOs gelandet. Vielleicht, weil die UX-Leute eher in Designs denken und sich nicht wirklich mit Technik auseinandersetzen. Aber unser IT-Bereich hatte da auch nie großartig Ziele drauf. Ich war immer ziemlich irritiert, dass wir so die Ersten waren, die damit. Also es gab Monitoring, ist gar kein Thema, es hat bloß keiner sich vorher angeschaut oder so. Das war schon immer lustig, also ja, mei. Aber wie gesagt, AMP nervt halt, aber muss man sich dummerweise gerade mit auseinandersetzen.
AMP ist ja die, also gibt ja zwei Sichtweisen. Jetzt könnte man, was das Thema Ladezeit angeht, sagen, das ist ja die Lösung, weil da ist halt einfach nichts drauf, sondern Seite ist ja rasend schnell, macht ja Sinn. Für einen User, aus User-Sicht ist das ja toll, weil du hast die Seite einfach, jede Seite, egal wie die, was dahinter steht, hast du ja einfach rasend schnell. Das ist halt schön. Gerade auf Android bietet Google ja auch so einen Textmodus sogar an, den du ja teilweise angezeigt kriegst, um einfach irgendwie nur so eine abgespeckte Version zu kriegen. Das ist ja nicht mal AMP, die haben da irgendwas Eigenes noch entwickelt oder kürzen das irgendwie noch. Und aus der Sicht ist das ja super. Das Problem ist halt einfach, was für ein Ziel verfolgt Google denn jetzt damit? Also, was machen die da? Gibt irgendwelche Leute, sagen, die nehmen uns jetzt HTML weg und machen das halt irgendwie, machen jetzt ihre eigene Sprache in Anführungsstrichen, wo sie nur so ein paar Sachen reinpacken, die dann erlaubt sind und kämpfen dabei eben auch irgendwo gegen die anderen, die halt auch irgendwo sowas machen. Also gegen irgendwo vielleicht Microsoft, die was machen, gegen Apple, gegen Facebook. Da sind ja noch ganz andere Gründe im Zweifel dahinter, warum das jetzt so gemacht wird. Von daher, das ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Also ich kann da gar nicht so richtig eine Meinung zu abgeben irgendwo.
Naja, das mit dem Schnell ist so eine Sache. Also wenn du alles weglässt, ist jede Seite schnell, da brauchst du keine AMP für.
Genau, absolut. Aber AMP
Das.
möchte das halt so haben. Es geht gar nicht anders. Und dadurch sind sie halt schneller. Das ist halt einfacher, irgendwo einem Webseitenbetreiber zu sagen, hey, du musst da so eine abgespeckte Version bauen, als dem zu sagen, mach mal deine Seite schneller.
Ja, wenn sie das nur sagen würden, wäre ja alles fein. Aber du kriegst ja zum Beispiel im Mobile diverse Schema-Org-Darstellungen nur, wenn du die Seiten als AMP anlieferst. Und das ist unfein.
Das ist die Marktmacht, die sie da ausspielen.
Genau, und das ist unfein. Ansonsten können sie gerne was anbieten, wenn jemand Lust hat, das zu machen, soll das tun. Aber dann gleich mit Vorteilen zu winken, was Reichweite betrifft, ist dann halt unfein. Weil wenn du dir das Framework anschaust, also was du da runterladen musst, ist jetzt auch nicht das kleinste Framework. Also wenn du Bock hast, eine schnelle Seite zu machen, geht es wesentlich schneller als AMP.
Ja, sicherlich. Aber so
Und
hast du halt das Buzzword, was du irgendwo dann wieder durch die Reihen treiben kannst, wahrscheinlich.
genau, aber deswegen ist es halt nur eine mittelmäßige Lösung. Wenn man es wirklich geil machen will, gibt es halt bessere. Die bringen dir dann halt bloß dummerweise, hast du dann noch eine schnellere Seite und noch eine coolere Seite. Du kriegst bloß kein Ranking mehr, weil die nur AMP wollen. Und das ist halt das. Deswegen bin ich da ziemlich pisselt auf dem Kram.
Ja, wie gesagt, es ist sehr schwer zu beurteilen, in der Hinsicht halt auch. Gibt immer mehrere Seiten und gerade, aber die Frage ist halt, muss Google sich irgendwo behaupten gegenüber den anderen großen Unternehmen halt? Müssen sie da eben irgendwas machen? Müssen sie da schnell was auf die Beine stellen, damit eben das dann einfach der Standard wird und dann einfach so ist? Weil ich meine, AMP kann ja im Prinzip, können ja andere Unternehmen auch hosten, deine AMP-Seite. Also ein Facebook kann ja auch deine AMP-Seite hosten. Das heißt, wenn ich in der Facebook-App jetzt auf irgendeinen Link klicke und lade dann die AMP-Seite von dem Facebook-Server. Das ist jetzt für den User ist das natürlich irgendwo auch geil. Das kriegst du halt nicht anders hin. Ob das eben für den Webseitenbetreiber so toll ist, ist dann halt einfach die Frage. Aber ich denke, da wird dieses Jahr noch einiges mehr zu erfahren sein. Und dann schauen wir mal.
Also nächstes Jahr, war dieses Jahr ist ja gleich rum.
Nächstes Jahr. Ich bin schon gedanklich in 2017.
Kann ich verstehen. So, dann, ich denke mir, das ganze Thema UX und SEO ist schon die letzten Jahre gepusht worden, dass es eigentlich zusammengehört, weil, wie gesagt, geht ja um Nutzerintent. Und wir wissen ja, dass irgendwie so Bounce-to-SERP-Raten und ähnliches sich von Google durchaus angeschaut werden. Das sieht man ja auch, wenn sie dann mal so im unteren Bereich der Top 10 Seiten durchtesten, kann man das ja wirklich sehr schön beobachten. Ist aber, obwohl das jeder sagt in der SEO-Branche, in den wenigsten Arbeitsprozessen sauber mit drin. Also jetzt hier bei dem oben empfohlenen Link vom Julian mit seinem Excel, da war dann auch so Sachen drin wie Bounce-Wert etc. pp. Wobei natürlich da dann auch wieder Diskussion ist, die aus der Web-Analyse sind nicht die gleichen, sind nicht die Bounce-Werts, die für den Fall relevant sind, aber es ist schon mal mit drin. Aber bei vielen sehe ich das einfach nicht, weil die weiterhin einfach auf Rankings schauen. Und man muss halt einfach gucken heutzutage. Und das wird immer wichtiger werden. Was machen die Leute danach und sind es die richtigen Benutzer? Weil man muss einfach diesen Shift im Kopf hinkriegen, der Traffic an sich ist kostenlos, also kann mir die Qualität auch egal sein. Weil damit mache ich mir wahrscheinlich, fange ich mir ziemlich viele negativen Signale im schlimmsten Fall an. Und also User-Signale, die sich mittelfristig auch schädlich auswirken können. Sondern muss sagen, ich will halt einfach wirklich die für mich richtigen Besucher haben. Und man muss sich halt einfach extrem damit auseinandersetzen, dass man SEO misst von Einstieg bis Ende des Besuchs, und daraus auch Learnings ableitet.
Absolut.
Für die eigene Strategie.
Deshalb ist ja auch ein Analysesystem, ob es Analytics oder ein anderes ist, ist halt einfach essentiell, dass man eben drauf guckt, was macht der User danach eigentlich auf meiner Seite. Und ist ja auch gerade wichtiger, wenn man eben in die Content-Erstellung geht und eben einfach mal weggeht von diesem klassischen SEO-Text, der halt einfach leider immer noch so stark, also zu Recht stark negativ in den Köpfen vieler ist. Und deshalb, glaube ich, gestaltet sich so eine Zusammenarbeit häufig aber auch sehr schwer. Weil wenn du halt irgendwo hingehst und sagst, hey, wir wollen ja mal sowas machen, dann heißt es gleich, ihr wollt doch wieder so einen dummen SEO-Text da unten hinpacken. Dann sagst du so, ja, nee, eigentlich nicht. Aber das ist halt drin. Und wenn du so eine Mauer erstmal da aufgebaut hast, wird es halt auch schwer, das irgendwie zu klären. Aber nichtsdestotrotz, so eine Zusammenarbeit ist essentiell. Auf jeden Fall. Also profitieren ja beide von sinnvollerweise.
Ja.
Und ich meine, dass, also gerade was das Beispiel angeht, jetzt hier jeder Benutzer, Hauptsache, je mehr, desto besser. Da gab es vor 2, 3 Jahren, gab es mal einen schönen Vortrag auf der SMX von, ich habe den Namen leider vergessen, der war bei ask.com und hat da irgendwie mal, hat erzählt, dass er da, ich glaube, 12 Millionen Visits im Jahr hat er sich weggeschnitten und hat die Seiten irgendwie gelöscht und damit irgendwas gemacht, also jetzt vereinfacht gesprochen, gelöscht, weitergeleitet, irgendwie sowas. Und es waren 12 Millionen Visits insgesamt, aber eben verteilt auf, keine Ahnung, 6 Millionen Seiten oder sowas. Und die er dann einfach gelöscht hat und danach ging es halt schlagartig nach oben. Also einfach mal Mist irgendwo loswerden und schon wird das Ganze halt auch besser. Also jeder Nutzer ist nicht unbedingt, du willst nicht jeden einzelnen Besucher haben im Zweifel.
Genau, ansonsten, ich habe da einmal das kleine klassische Beispiel schon 100.000 Mal erzählt, aber es ist halt so schön einfach. Und die Seite an sich, glaube ich, ist auch gar nicht mehr großartig existent. Deswegen kann ich das erzählen. Und zu unseren alten Zeiten, das war, glaube ich, 2010 oder 2011, als Canonical neu rauskam, habe ich Music Load mit Musik von nicht vorhanden auf die 1 geschoben. Habe ich einfach so Impressum etc. pp. Per Canonical eben auf die entsprechend dafür optimierte Seite geschoben habe. Und die waren stärker als die Startseiten, weil Music Load hatte so Partnershops draußen bei irgendwelchen, kennst ja dann so Drittpartner etc. pp., aber die mussten immer auf das Impressum, weil die ja am Ende die Rechnung abgewickelt haben, verlinken, deswegen fand es die stärkstverlinkste Seite und da war das Ding sofort auf 1. Geht das heute übrigens nicht mehr, bevor das irgendeiner nachmachen möchte.
Aber großartig, der Canonic war für dich dann ja, also der Lottogewinn.
Der war damals der Lottogewinn, genau. Es war wirklich, das waren 2 Tagen, das war echt sehr, sehr, sehr lustig. Ich habe einfach gedacht, wir gucken mal, was passiert und dann so, huch. So gut, das ist ja lustig. Problem war, Nummer war, dass halt, wenn Menschen nach Musik suchen, sie halt einfach irgendwie sich offensichtlich über Musik informieren wollen. Also unsere CTR auf der Position war halt einfach auf 1 war halt einfach nur bei 11%. Und ich habe im ganzen Monat unter 10 Euro Umsatz mit den Besuchern gehabt. Damals gab es ja noch keinen Dot Provider, da konnte man das ja noch alles sehr sauber und ganz easy sehen, weil offensichtlich die Leute noch sehr weit weg von irgendeiner Kaufentscheidung sehen. Ich hab aber gesehen, dass wir auf Position 6 waren mit Top 100 Charts. So ein Top 100 Charts wiederum hatte auf dieser Position irgendwie auch weiß ich, fast eine CTR von 2%, wie es halt üblich ist, 2-3 und der, aber die Leute haben gekauft und zwar immer riesen Rate so von so 3%, aber dann immer riesen Warenkörbe, weißt du? Verrückt. Also frag mich nicht, warum das jemand macht, aber es war einfach so. Ich habe es einfach nur zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schieben wir einfach den Canonical um, weil was soll ich mit dem scheiß Ranking von Musik, was mir zwar Traffic bringt, aber mit dem ich nichts verdiene, dann nehme ich lieber das andere. Und das hat uns dann wirklich die Umsätze schön gepusht, weil das haben wir dann geschafft, damit irgendwie auf 2 zu schieben hinter der offiziellen Seite. Nur auf der offiziellen, wo die da kannst du nichts kaufen. Ja, also die erste zum Kaufen hat dann anstatt 2% irgendwie 20% CTR auf der Position 2 und haben uns gefreut wie ein Keks, weil einfach mehr Geld rumkam. Und Musik ist dann abgefallen auf Position 4, immer noch mit 11% und immer noch mit dem gleichen Umsatz. Also ich habe am Ende sogar nicht mal was verloren, weil die 11% wollten wohl offensichtlich dann doch mal Music Load klicken. Das war noch vor diesem ganzen User-Intent und sonstigen Kram, einfach zu sagen, ich habe eine gewisse Möglichkeiten, etwas zu tun und dann versuche ich die Möglichkeiten für die Begriffe einzusetzen, die halt auch für mich wertvoll sind und nicht für irgendeinen Käse, nur weil er cool klingt.
Das ist, ich kannte das, glaube ich, noch gar nicht, das Beispiel von dir, aber das ist großartig. Aber in so vielen Fällen, also ich meine, erstmal hast du was gelernt. Also das Ausprobieren war ja irgendwie, das hat Spaß gemacht, du hast irgendwie ein bisschen was gelernt, so ein bisschen verstanden, wie das Canonical-Ding funktioniert. Von daher allein, das war ja schon mal für dich persönlich jetzt erstmal oder für dich und dein Team ein Erfolg, auch wenn danach nicht mehr Geld rumgekommen ist, einfach um sich weiterzuentwickeln. Dann finde ich es ja super interessant, einfach mal zu sehen, ich möchte eben nicht jeden Nutzer haben, sondern halt die, mit denen ich Geld verdiene oder was auch immer mein Ziel, das Ziel meiner Seite ist, die eben genau das machen. Und da muss man eben dann ganz genau hingucken. Und jetzt hast du aber das dritte Problem. Wahrscheinlich könnte es wieder sein, dass du irgendeinen Chef irgendwo gehabt hast, der gesagt hat, ihr müsst für Musik aber auf der Eins stehen. Weil ihr seid ja hier Musiklot, das muss auf der Eins stehen. Dass du im Zweifel so eine politische Entscheidung dann wiederum dabei hast, für irgendwas, für ein Keyword zu optimieren, weil die halt dann irgendwie sagen, nee, das gehört ja so und ich habe nach Musik geguckt und da finde ich uns gar nicht. Und deshalb musst du sowas dann im Zweifel doch wieder machen, obwohl du irgendwie sagst, nee, es ist das eigentlich totaler Quatsch. Und das finde ich immer witzig. Also sowas gibt es ja leider immer noch, nach wie vor, wenn dann der Geschäftsführer irgendwo sagt, aber das ist das Keyword, da will ich auf der Eins stehen und du sagst, warum? Macht doch keinen Sinn. Verdienst doch gar nicht so viel Geld. Nee, aber da müssen wir auf einen stehen. Und ja, am Ende musst du das ja machen. So ist ja nicht.
Ja, das stimmt. Da hat man zum Glück an der Stelle nicht, wir waren da sehr frei, wir hatten da relative Freiheiten zum Glück. Aber klar, mit dem Canonical war spaßig, danach hatten wir viel Spaß mit Canonicals, weil wir ziemlich viele starke Seiten hatten und hatten. Also das ging ja irgendwie so ein Jahr lang, bevor sie es dann gedämpft haben und oder beziehungsweise ignoriert haben, dann auch wenn das komplett anderer Content war, den du da vercanonicalt hast, aber so glaube so ein, zwei Jahre konntest du damit lustigen Spaß haben und dann haben wir uns auch einen Kalender angelegt, wann wir was eigentlich an Rankings brauchen und das war dann relativ easy in der Zeit. Also das hat Spaß gemacht.
Großartig, internes Linkbuilding quasi mit Canonical.
Genau. Und immer
und
schön hin
punktuell
und
vor allen Dingen.
immer schön hin und her geschoben. Das haben wir später dann aber mit abgelaufenen Sachen, die nicht mehr wichtig waren, auch also für eine gewisse Zeit nicht mehr wichtig waren, auch mit 301er gemacht. Also hat dann irgendwie, glaube ich, ich war mit WM 2010 irgendwie auf 3 und wollte noch irgendwie gucken, ob ich noch irgendwie, weil oben war ja FIFA, da kam ich eh nicht hin, aber ich wollte irgendwie noch gucken, ob ich noch auf 2 komme. Und da haben wir dann die alte Olympia 2010 Seite rüber getragen und 1, weil die auch relativ stark verlinkt war. Und dann waren wir auch wirklich auf 2. Und waren die einzigste WM-Seite, die auch zur Olympia 2010 auf 2 war.
Ja, und hättest du das mal richtig gemacht und das Jahr nicht in die URL geschrieben, dann hättest du da nicht mal groß weiterleiten müssen oder solche Sachen, ne?
Na, es ging ja um Olympia. Also ich glaube, die Jahreszahlen haben wir sowieso entfernt, weil wir die dann immer wieder reaktiviert haben. Aber das Schöne ist, du kannst halt relativ schön weil die Events ja zeitversetzt sind, kannst du dann immer zwischen den Events in der Zeit, wo du sie nicht brauchst, das Ding irgendwo hin 301en und danach wieder das andere zurück. Du verstehst, was ich meine.
Ah, okay, jetzt verstehe ich's, ja.
Weil ich brauche ja keine Olympia 2010 mehr, die schon rum ist.
Du fuchst du.
Ja, das war sehr schön.
Hat sich
So
nach
kann.
sehr viel Spaß an. Sehr cool.
Ja, das hat, genau. Also deswegen hatten wir ja damals uns auch dieses Weiterleitungstool gebaut, weil dann konnten wir richtig viel wilde Sachen machen. Das hat Spaß gemacht.
Ja, aber das ist ja wirklich dann Optimierung so nahe dem Ende irgendwo.
Ja, wir waren weit. Also ja, also wir hatten noch viele andere lustige Sachen, die wir uns gebaut haben. Aber wir hatten da halt echt, weil es halt gut geklappt hat und dann kannst du irgendwann ziemlich viel machen und musst nicht mehr ganz so viel diskutieren. War echt gut.
Das ist immer ein Vorteil, wenn man irgendwas umsetzen kann, was einfach keiner mitkriegt. Und was man sich nicht groß irgendwie noch, wo man sich nicht groß noch das Okay für holen muss oder sowas oder andere Ressourcen oder so. Alles, was man selber machen kann, irgendwo ist immer, habe ich gelernt jetzt in den letzten Jahren, ist einfach immer besser, je größer. Gerade im Konzern einfach, da gibt es eben so viele Leute, die im Zweifel mitreden wollen. Viele zu Recht, manche nicht unbedingt zu Recht. Und je weniger Diskussionen du hast, desto besser.
Ja, ja, das hilft. Also gab es ja auch irgendwie mal hier diesen lustigen Post irgendwie von einem ganz branchenfremden, aber wohl mit ähnlichen Problemen besagt, von so einem Designer, der gesagt hat, hier Design Landing Page irgendwie $500, Design Landing Page mit Rücksprachen nach irgendwas, dann wurde es immer teurer. Also je weniger er alleine arbeiten konnte, wo ich sage, genau das ist halt das Problem. Also das wird halt alles dann immer sehr, sehr viel aufwendiger auf einmal und man könnte es viel günstiger haben.
Ja, sehr geil, großartig. Der passt sich auch genau dem Kunden dann an, den er eben hat. Und dann freuen sich auch alle irgendwo.
Exakt. So, das nächste habe ich aufgeschrieben, Spam-Bekämpfung, weil das einfach ein Thema ist, was immer ist. Also da werden die kontinuierlich besser, wobei ich jetzt nicht so ganz sicher bin, ob dies mit diesem Realtime-Pinguin und wenn du erwischt bist, kannst du auch relativ wieder raus, ob das so moralisch sinntragend ist, weil dann ja das Risiko, sich mal kurz über die Kante zu wagen, etwas überschaubar ist, aber ob das sich auch wirklich dann so ergibt im Real Life, sollen die Leute da mal austesten, die sowas machen. Ich bin ja in dem Bereich gar nicht großartig unterwegs.
Ich auch nicht. Ich habe aber tatsächlich erwartet, dass da inzwischen schon, du bringst mich eben wieder auf den Gedanken, dass da inzwischen schon eigentlich Tests hätten öffentlich werden müssen, weil ich das ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her irgendwie, dass da genau diese eine Aussage, ich weiß gar nicht, von wem die kam, nach dem Motto, ja, da bist du relativ zügig wieder raus und so wild ist das nicht so, nach dem Motto, wo irgendwie alle Blackheads gesagt haben, geil, jetzt geht's richtig los nochmal. Aber ich habe tatsächlich da eher wenig gehört, dass da irgendwie jetzt die Leute das eben genau nochmal so ausprobiert haben. Also, wenn es nicht geklappt hat, denke ich, hätte man das gehört. Von daher wird das wahrscheinlich alles funktioniert haben.
Oder wir folgen mittlerweile einfach den falschen Leuten. Also viele Leute, denen man ja mittlerweile so folgt und mit denen man unterwegs ist, sind ja alle auf die brave Ecke gewechselt. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich ziemlich viele junge Wookies, die wir jetzt aber gar nicht so kennen. Weißt du, was ich meine?
Absolut, ja. Manchmal rutsche ich in so Facebook-Diskussionen rein, wo Leute sich dann auf einem Niveau unterhalten, was diese Sachen angeht, wo ich dann immer denke, so, wie kommst du auf solche Gedanken? Und das ist schon, da kommt man nicht mehr mit, wenn man da nicht regelmäßig zu tun hat, glaube ich, dann kann man da gar nicht so viel mitreden.
Das stimmt.
Was aber nicht unbedingt schlecht ist. Ich meine, man muss da schon mal wissen, was irgendwo da passiert, um sich zumindest abzusichern. Dass man nichts falsch macht, aber so tief muss man da auch gar nicht mehr unbedingt einsteigen. Also das ist halt am Ende natürlich auch ein Zeitthema. Ne? Wie viel Zeit hast du, dich um alles zu kümmern? Das kannst du halt alles nicht. Du kannst nicht irgendwie Whitehead und Blackhead gleichzeitig alles machen. Also Whitehead alleine ist das schon schwierig, je nachdem, ne? On-Page, Off-Page, dann Content-Marketing und jetzt kommen halt so lustige andere Sachen noch mit dazu, Mobile und hin und her. Also da wird es ja allein da schon sehr schwierig, alles alleine irgendwo zu machen. Und wenn du dann auch noch Blackhead nehmen willst, wo noch viel Programmierung im Zweifel mit bei ist, dann wird es ja wirklich schwer.
Ja, sehe ich ähnlich. Also dafür können wir PowerPoint.
Ich habe mich immer davor gewehrt, aber man muss manchmal.
Das stimmt. So, dann das ganze Thema weitere Zugangswege. Ich habe jetzt auch noch, da habe ich mal angefangen mit sowas wie Google Lauk. Gibt es jetzt zwar schon länger, aber ich sehe die Nutzung noch nicht so stark. Aber ich meine, das werden sie auch stärker pushen. Aber dann natürlich das ganze Thema Sprachsuche, gerade dann über das ganze Smart Home Gedöns, was da auf uns zukommt, was dann wieder oben mit dem ganzen RankBrain-KI-Thema zusammengehört. Aber da müssen sich natürlich, also es ist wirklich so trendy, da müssen sich auch erstmal die Nutzergewohnheiten rausbilden, weil während Google Now ja noch irgendwo textbasiert abläuft, ist bei so einer Sprachsuche die Sprachsuche ja nicht das Problem bei so einem Smart Home, sondern wie erfolgt dann eigentlich die Antwort? Also kann der ja schwer eine Top 10 vorlesen, das ist relativ langweilig.
Ja, man merkt das, ich persönlich merke das recht häufig, irgendwie, wenn ich Siri irgendwas frage, Siri hat, irgendwie versteht die mich immer nicht und weiß immer nicht, was ich möchte und schlägt mir dann halt auch einfach manchmal die paar Links davor, ich habe das bei Google für dich gefunden und dann denkst du immer so, oder bei Bing, je nachdem, was da eingestellt ist und dann ist das immer auch sehr schwer, aber ich glaube, das ist ein Riesenbereich und vor allen Dingen, was das für uns ein bisschen komplizierter macht, ist, dass wir da ja nicht irgendwie einen Player haben, sondern einen ganzen Haufen Player und es kommen regelmäßig neue dazu. Und das macht es alles so ein bisschen schwieriger, glaube ich.
Ja, und ich glaube, das kommt auch wieder zusammen dann mit dem ganzen Vertical Search, weil wenn Siri dich versteht und eine sinnvolle Antwort gibt, dann holst du die ja nicht aus dem Web, sondern weil die irgendeinen Datenlieferanten per API sinnvoll anfragen kann, sodass auch eine sinnvolle Antwort zurückkommt. Also da wird es dann auch spannend, als Wirtschaftsfeld, wer wird eigentlich Zulieferer für was und wie komme ich dann bei diesem Zulieferer rein und was kostet mich der ganze Kram?
Genau, aber das sind auch viele, viele Möglichkeiten natürlich, wenn du eben ein Produkt hast, was halt so zu liefern kann, dann ist das natürlich erstmal super. Da muss man sich halt überlegen, wie verdiene ich dann eben Geld, wenn es dann halt einfach nur da ausgegeben wird, also über Lizenzgebühren oder also wie macht man das Ganze dann eben? Da muss man dann halt schauen.
Genau, oder lässt sich einfach kaufen.
Ist wahrscheinlich am einfachsten, ja.
Genau. So, und damit einher, glaube ich, kommt dann einfach auch ein weiter steigender Kontextbezug. Also sowas natürlich wie beim Mobile, von wo aus suche ich eigentlich, wie ist meine konkrete Nutzungssituation, was sind persönliche Präferenzen, was ja auch wiederum darum hingeht, dass halt einfach so Standard erhobene Rankings wahrscheinlich immer ungenauer werden zu dem, was dann der einzelne Nutzer dann wirklich sieht oder erzählt bekommt.
Was auch absolut sinnvoll ist, ja. Und das ist, ich hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen mit diesem Private Index, der ja irgendwie mal so halb auf ein paar Seiten irgendwie aufgetaucht ist, dass da irgendwie so ein bisschen mal was passieren soll. So richtig weit ist das, glaube ich, noch nicht. Aber wo du dann halt wirklich am Ende halt einfach nur dein Gerät hast, dein Handy hast, irgendwo, was dann, wo halt einfach alles drauf ist, je nachdem, wie viel Informationen man dem Dienstleister des Gerätes, wie auch immer, ob das irgendwie Apple oder Google ist, oder bei Samsung kommt irgendwie auch nächstes Jahr irgendwas raus. Mal gucken, was Facebook noch so treibt und so. Also da passiert ja unglaublich viel. Die Frage ist dann eben, was bekommst du denn da für Informationen? Und das ist ja nicht einfach nur so ein so persönliches SERP, sondern das ist ja wirklich gepaart mit einzelnen absolut privaten Informationen, die einfach nur auf deinem Gerät vorhanden sind. Und gemischt damit vielleicht irgendwo auch, dass es gerade für uns im SEO-Bereich natürlich sehr schwer wird, jetzt so ein klassisches Rank-Tracking oder so irgendwo zu machen. Ne? Das ist halt, das gibt es halt immer noch nach wie vor natürlich sehr verbreitet. Und wie willst du das in diesen Bereichen einfach machen? Du hast ja gar keine Chance mehr, auch nur ansatzweise zu verstehen, was auf den Geräten der Nutzer jetzt gerade passiert.
Wie gesagt, das ist wirklich Trend, wo ich sagen kann, da kann man schwer ableiten, was man als nächstes tun kann, aber wir müssen uns damit beschäftigen und wissen, wo die Entwicklung hingeht, damit wir irgendwann Antworten geben können, wenn es dann soweit wird, dass man sie geben können muss.
Ich glaube, der Vorteil ist einfach, dass es da gerade so viele Player gibt, die da irgendwo dran arbeiten, an dieser ganzen persönlichen Assistentengeschichte und sowas halt, dass wir die werden ja alle irgendwo Informationen zur Verfügung stellen, einfach um irgendwie sich abzusetzen gegenüber der Konkurrenz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir einfach nur einen ganzen Stapel an Informationen im Vorfeld bekommen, bevor das ganze Thema jetzt richtig einschlägt. Und ob das dann jetzt halt schon 2017 ist, das weiß ich nicht. Also ich hatte das irgendwie Anfang des Jahres mal so einen schönen Blogpost, SEO ist tot, geschrieben. Ich dachte, jeder SEO muss einmal in seiner Laufbahn sowas schreiben. Und da habe ich genau dieses Ding eben auch mit aufgenommen und sagte halt so, wenn du da später gar keine Chance mehr hast zu verstehen, was auf dem Gerät des Nutzers ist, wie willst du, weil jeder Nutzer anders ist, wie willst du denn da dann SEO machen? Da muss man halt einfach dann genauer reingucken und muss eben einfach ein bisschen sich weiterentwickeln und weg von den klassischen 10 Links einfach, wo wir irgendwo alle herkommen. Also ich zumindest noch, du zumindest noch, wer jetzt irgendwie erst vor 1-2 Jahren angefangen hat, natürlich nicht. Die kennen das gar nicht mehr. Schade eigentlich. War ja auch nicht schlecht. War ja auch eine schöne Zeit.
Jetzt ist alles bunter. Aber bunt ist auch schön. Genau, so, weil man sich jetzt mal so, also das ist jetzt so die, glaube ich, die Kernentwicklung, die bei Google so abspielen. Und da war die Frage jetzt, also was ich mich natürlich fragen muss, was bedeutet das dann so für mich als jemand, der Dienstleistungen in dem Bereich anbietet und da sagt, für uns selber sind wir da eigentlich schon auf einem guten Weg, weil ich sage halt grundsätzlich von der Denke her weg von Rankings, sondern zu richtigen Werten, echten Werten, die hinten dran geschaffen werden müssen, weil Google halt den User-Intent nach vorne sieht. Dementsprechend muss man das auch machen. Sind wir auch schon länger auf dem Trip? War ich noch nie anders gepolt, wie an der Geschichte vorher zu sehen. Aber für jeden, der da draußen Agenturen beschäftigt, wenn die nur über Rankings reden, springen sie einfach mittlerweile zu kurz. Dann stoßt sie einfach mal und sagt, okay, und seid auch so nett und gebt ihnen notfalls irgendwie lesenden Zugriff zu eurer Webanalyse, so dass man auch ein bisschen schauen kann, was passiert denn hinten dran. Und denkt in den Werten, die aus dem Traffic geschaffen werden soll, nicht in puren Rankings. Was ich ganz spannend finde, ist, dass man Kunden auch mitnehmen muss, dass er die richtigen Rahmenbedingungen schafft, weil das Thema halt doch von der Entwicklung her ein bisschen schneller geworden ist, gerade was so IT-Sachen betrifft. Heute kommt AMP, morgen gibt es ein neues Schema-Org, übermorgen gibt es ein neues Href irgendwas oder die Notationen werden irgendwie minimal verändert und jetzt bitte als JSON-LD und nicht mehr als Mikroformat, ab vielleicht noch 2 Jahre, aber nicht länger und whatever. Also Google rotiert da relativ viel und jagt da ein Thema nach dem anderen durch und deswegen sagen wir halt, ist wichtig, dass man so im Grunde hilft, Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass nicht jede Änderung immer in exorbitant teuren Releases ihres Content-Management-Systems resultieren, sondern dass man da Flexibilität in die Systeme reinbringt. aber gleichzeitig auch so Leistung schafft, wie Strukturen für so ein Maintenance aufzusetzen, damit man einfach seinen Kram sauber in den Griff hat und sagen, entweder können wir das machen, aber eigentlich sind es repetitive, immer wiederkehrende Tätigkeiten, können euch die auch natürlich vermitteln. Und wenn dann wirklich was schiefläuft, kann man dann mit euch eben darüber nachdenken, wie man es behebt und was das Problem dabei ist. Aber eben in Strukturen und Prozesse zu hängen. Genauso wie bei so Sachen wie Content-Produktion. Ich glaube, heutzutage ist einfach ziemlich bananig, dann einfach Content irgendwo billig zuzukaufen, weil es dann einfach nicht funktioniert, sondern man muss so eine Seite ganzheitlich betrachten und sagen, was braucht der Nutzer da eigentlich? Und von den guten Agenturen, die in Content machen, weiß ich auch, dass die mittlerweile auch auf der Personalseite dann auch eher Profis für den Bereich einstellen, damit da entsprechende Qualität geliefert wird. Sonst hat das Ganze relativ wenig Halbwertszeit.
Wie kommt ihr denn da voran? Also welche Chancen hast du denn jetzt als Agentur eben das Unternehmen quasi zu greifen? Ich sehe es halt von der anderen Seite und die Frage ist halt, du kannst als Agentur halt sagen, ich mache einfach immer nur das, was irgendwie der Kunde haben will. So bei Content-Produktion ist vielleicht noch irgendwie sehr einfach. Der Kunde sagt, ich möchte zu den und den Themen Text haben, dann machst du das halt. Oder also wenn du jetzt so ganz einfach redest, das kriegst du ja noch hin, aber ob das sinnvoll ist, ist ja immer eine andere Sache. Und gerade wenn du jetzt tiefer in eine Beratung einsteigst, wie kriegst du es denn hin, dem Kunden zu vermitteln, dass bestimmte Sachen irgendwie geändert werden müssen, die vielleicht auch nicht nur SEO betreffen, sondern andere Bereiche? Also ja, wie geht ihr da vor? Wie hast du da die Chance, eben weiter ins Unternehmen reinzukommen quasi?
Ja, also ich versuche von vornherein, wenn es geht, ein bisschen höher einzusteigen. das hilft. Ansonsten, gerade bei dem Thema mit dem Schaffen von Rahmenbedingungen, wir fragen relativ früh ab, was eigentlich die Backend-Systeme können. Weil, wie gesagt, wir machen dann auch, klar, wenn wir so ein Audit machen, sagen wir, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Wir sagen aber auch dann im Backend, ihr könnt das, das und das nicht. Wäre aber wichtig, wie zum Beispiel eine Weiterleitungsverwaltung, wie Möglichkeiten, also wir haben jetzt auch Kunden, wo einfach da passiert immer wieder, die einfach gar keine Möglichkeiten haben, einen Titel zu ändern, ohne dass sich die URL ändert und all so ein Schmarren. Weißt du, was ich meine? Und sagen halt, das ist halt, das macht euch halt einfach, das macht es unwahrscheinlich teuer. Wir empfehlen dringend, in die Rahmenbedingungen zu investieren. Und wenn das dann geschafft ist, können wir dann gleich noch die Arbeitsprozesse für euch beschreiben, wie dann einfach ein netter Mitarbeiter den Kram relativ schnell erledigen kann, anstatt jetzt einmal den Kram zu beheben und im halben Jahr aber wieder vor dem gleichen Problem zu stehen. Und dann bleibt es einfach gleich teuer. Also versuchen wir es über die Kostenecke zu verargumentieren. Klappt manchmal, manchmal halt auch nicht, wie es im Leben so ist. Aber das ist den Ansatz, den wir fahren. Ansonsten versuchen wir halt, da wir oft Seiten haben, die, wo doch mehrere Leute drauf rumtouren, halt diese Standard-Maintenance-Prozesse aufzusetzen, wo du einfach die fertige Prüfprotokolle hast, die entweder täglich, wöchentlich oder zweiwöchentlich ablaufen, die du teilautomatisieren kannst, sodass der Aufwand nicht exorbitant ist, aber du siehst dann relativ schnell, wenn irgendetwas schief läuft. Und da haben wir auch schon alles gesehen, also bei irgendwelchen Releases, dass die Paginierung weggeflogen ist und all so ein Kram, also die Liste wird auch immer länger, aber die kannst du pro Kunde dann zusammendampfen, auf seinen Use Case reduzieren und den Prozess aufsetzen und hast es dann sozusagen im Griff. Und wenn es sauber im Griff ist, kannst du auch sagen, guck mal, so machen wir das mit den Tools. Wir können jetzt auch einen Hauptprozess rüberschieben zu euch, weil eigentlich beraten wir lieber, wenn dann Sachen schief gehen und wir müssen intensiver drüber nachdenken. Also ich sehe mich lieber als Second-Level-Support, wobei das Rüberschieben oft nicht so einfach ist, weil du weißt, bei Unternehmen, Headcounts ist immer so etwas, wo die mehr moppern. Also du kannst, bevor du eine Person einstellst, kannst du für 100.000 Euro Schreibtische kaufen. Das ist einfacher.
Ja, kenne ich leider auch.
So. Aber da versuchen wir immer, Bewusstsein für zu schaffen, dass das da ist. Das dauert allerdings sehr lange. So lange sind es halt dann eher bei mir. Okay, verdiene ich mehr Geld mit. Aber das ist aber eigentlich nicht mein Ziel. Also Ziel ist eigentlich, dass dann am Kunden rüberzuziehen und zu schauen, dass es dann auch passiert. Wobei wir das dann immer noch eine Zeit lang mitverfolgen, um zu schauen, ob es auch wirklich machen. Weil das ist dann auch schon passiert, dass dann einfach nicht passiert ist und dann ist es wieder unschön. Und bei dem ganzen Content-Thema versuchen wir den auch immer auszureden und sagen, hier, lass uns doch lieber mal ein oder zwei Themen nehmen, die machen wir richtig gut und schreiben dabei alle Learnings aus. Und wenn wir das dann haben, das ist dann zwar meistens nicht kurzfristig rentabel, weil wenn du jetzt was richtig gut machst und drüber viel drüber nachdenkst, geht halt viel Zeit drauf. Aber wenn wir alle Learnings dazu aufschreiben, können wir danach einen sauberen Prozess etablieren, den man danach in günstiger skalieren kann. Aber dann weiß man genau, was muss man alles beim Textabriefing bei dem konkreten Kunden beachten, was kann das CMS eigentlich und was braucht man alles in der Zulieferung, wie sieht es mit Bildquellen etc. pp. aus und hast das einmal erhoben und hast für alle diese Problemfelder, die du hast, wenn du es machst, Lösungen definiert, die du danach natürlich gut über das ganze Thema theoretisch durchrollen kannst. Es sind aber viele Diskussionen. Aber für Diskussionen werde ich auch bezahlt.
Klar. ich kenne ja die Fälle. Also du hast gerade das mit dem neue Stellen schaffen und dann eben lieber irgendwo einfach Geld ausgeben, das ist halt leider bei uns hin und wieder auch mal der Fall. Die Alternative ist natürlich, dass nichts passiert, ein Jahr lang zum Beispiel. Ne? Und von daher, da muss man halt einfach mal durchrechnen, was macht denn mehr Sinn jetzt eben, wenn es dann nur ein Jahr ist, mal realistisch gerechnet, also muss realistisch einfach nachrechnen, wie lange wird das wohl dauern, bis ich dann eben doch eine Stelle kriege oder doch Sachen selber machen kann. Wie viel würde ich in der Zeit halt mehr verdienen, wenn ich jetzt am Anfang erstmal eine Agentur buche und das über die Agentur einfach machen lasse und damit es überhaupt erstmal vorangeht, das Machen ist ja immer das Wichtige und das große Problem, dass einfach Sachen im Zweifel liegen bleiben. Ich hatte damals in der Agentur noch irgendwie 2010 einen Beratungstermin bei einem Kunden im Wettbereich und die haben bis heute die Sachen nicht umgesetzt. Und da geht es nicht um irgendwie um ein paar 10.000 Euro oder so. Also da ging es bei denen um richtig Schotter, wo die halt relativ schnell ein paar absolute Basics hätten machen müssen und die haben das, ich habe das halt immer mal wieder verfolgt und das haben die halt bis heute nicht umgesetzt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also vielleicht waren wir einfach zu günstig, vielleicht hätten wir da mehr Geld aufschreiben sollen für die Beratungsleistung, dass sie gedacht haben, das ist mehr wert. Sowas hast du ja leider auch manchmal, was viel kostet, ist mehr wert. Gerade was so Sachen Agentur angeht versus interne Mitarbeiter oder sowas, das gibt es ja leider auch häufig. Von daher, ich finde es aber super sinnvoll, einfach als Agentur dann eben konkret bestimmte Rahmenbedingungen einfach auch mit, ich sag mal, vorzugeben irgendwo. Also, dass du halt einfach sagst, okay, pass mal auf, das und das sind Sachen, die wollen wir zum Beispiel messen oder wie sieht das denn in den und den Bereichen denn einfach aus? Und da müssen wir eigentlich hin, wir müssen in der Lage sein, in einem halben Jahr das und das machen zu können. Und das den Unternehmen einfach mitgeben, weil was ich hin und wieder halt sehe, ist einfach, dass die trotz Agenturbuchung halt einfach mal nichts passiert, weil du in deinem Daily Business irgendwo gefangen bist und dann im Zweifel irgendwelche sinnfreien Arbeiten machst, Reportings oder sowas irgendwie, die sich niemand anguckt, aber einfach deshalb gar nicht den Kopf dafür hast, irgendwie dir richtig zu überlegen, was die Rahmenbedingungen sind. Und wenn das die Agentur halt zum Teil abnehmen kann, glaube ich, dass du da auch besser irgendwie einen Fuß in die Tür kriegst, einfach weil du dem Mitarbeiter Arbeit abnimmst. Also das ist ja irgendwo das, was du machen möchtest. Und da musst du dann einfach so ein bisschen verstehen, was ist eigentlich der Gegenüber, den ich da habe, wie tickt der, was will der, was braucht der? Und braucht der Argumente, kann ich dem Argumente liefern? Also auch so das Stichwort irgendwie Beweise für gewisse Änderungen ist natürlich irgendwie schwer. Du kannst ihm schlecht sagen, das bringt dir 20% Umsatz, wenn du da und da das machst. Das ist schwieriger, aber irgendwelche Testcases oder sowas halt zum Beispiel umbauen. Also ich gerade da dieses Ding von Luna Park, wenn ich halt zu irgendwem hingehe und finde einen Kunden, der sieht so ähnlich aus, dann bräuchte ich mir bloß diesen Blogartikel zeigen und sagen so, hör mal, lass uns das jetzt einmal machen und dann siehst du ja, wie es wozu es führt und was da halt einfach vorher falsch gelaufen ist. Das ist dann ein ganz gutes Argument. Aber sowas, glaube ich, brauchst du auch einfach als Agentur, um da eben irgendwo sinnvoll den Fuß in die Tür zu bekommen. Und der Mitarbeiter auf der anderen Seite wird sich da sicherlich drüber freuen.
Definitiv. Ja, wie gesagt, das war jetzt auch ideal. Ideal gibt es natürlich nie, aber irgendetwas klappt halt immer. Ich meine, wir haben auch mal die klassischen Ad-Hoc-Maßnahmen dabei, von denen wir glauben, dass sie einfach umzusetzen sind. Nach dem, was wir wissen, was wir im Backend können und wie sie aufgestellt sind, deswegen unterscheiden sie sich auch jedes Mal. Es gibt nicht, wenn wir sagen, Punkt A ist immer eine Ad-Hoc-Maßnahme. Wenn ich weiß, die können das nicht, dann ist es eben keine, weil dann müssen erst die Rahmenbedingungen geschafft werden. Das muss immer abgestimmt sein auf das, was halt da ist. Genauso wie einfach Kunden gibt, die gar keine eigenen Redaktionsressourcen haben, da brauchst du nicht viel mit Textoptimierung zu kommen. Da kannst du sagen, hier ist das, grundsätzlich ist so ein Potenzial da, wir haben es jetzt aber nicht bis ins Detail ausgearbeitet, kostet ja wieder Geld, wenn du es ausarbeitest. Wenn er es aber nicht kann, dann sagen wir mal, wie kriegen wir denn hin? Sollen wir uns Gedanken machen? Wollt ihr uns Gedanken machen? Da liegt aber das Potenzial per se erstmal grob geschätzt. Ausgearbeitet natürlich nicht, weil aktuell seid ihr nicht umsetzungsfähig.
Ja, die Konzepte in der Schublade kenne ich natürlich auch, die da halt jahrelang dann liegen, irgendwo bei Agenturen mal was vorbereitet haben oder auch wir irgendwo mal Sachen vorbereitet haben, die dann einfach nicht umgesetzt werden, aus vielerlei guten Gründen ja manchmal auch. Was wir ja nicht vergessen dürfen, ist, dass SEO ja auch immer nur ein Teil in so einem Gesamtunternehmen ist. Und wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, gerade Probleme in so einem Shop im Lager hast oder sowas, da ist dir SEO erstmal relativ egal. Da möchtest du dich halt da erstmal drum kümmern. Und da bleiben dann im Zweifel irgendwelche anderen Sachen einfach aus deren Sicht dann oder Gesamtsicht halt unwichtigere Sachen bleiben da liegen für dich als SEOs. Das ist dann natürlich immer irgendwo doof, wenn du sagst, ja, ich möchte was ändern, aber ich kriege keine Ressourcen, weil da sind andere Sachen immer wichtiger. Ja, aber wenn die wirklich wichtiger sind, weil sie mehr Geld bringen, dann ist das auch richtig so. Nur für dich persönlich halt immer ein bisschen doof.
Exakt. So, und deswegen kommen wir dazu, was bedeutet eigentlich jetzt so für Unternehmenssicht? Also für mich bedeutet, wenn Sie sagen, dringend wirklich daran denken, das Nutzerbedürfnis wirklich in den Vordergrund zu stellen und sich einfach bei jeder Seite auch zu fragen, für was ist die eigentlich da? Ist die überhaupt Search-relevant? Man gibt einfach viele Seiten, die muss man haben, die sind einfach nicht Search-relevant, dann kann ich sie einfach aus dem Index nehmen. Aber wenn ich weiß, was sie da sein soll, dann kann ich mich auch ernsthaft prüfen, wird die dieser Aufgabe gerecht? Also findet der Nutzer das, was er will, wenn da irgendwie eine tolle Story da ist? Also hatten wir letztens ersten Fall bei jemand, der super Ratgeber gehabt, aber da hat überhaupt relativ wenig Bezug zum Hauptprodukt, geschweige denn irgendwie irgendetwas beigetragen zur Umsatzleistung. War die Frage, okay, für was ist das Ding da? Was macht ihr denn damit? Also außer, dass ihr jetzt hier mehr Traffic habt, macht ihr wenigstens Profilbuilding, Remarketing, irgendetwas? Nee, es war einfach nur da. Und man hat sich auch gefreut, weil es hat Reichweite gehabt. Aber ich sage, das ist aber, ja, verkauft keine Werbung. Also ist Reichweite halt einfach das nicht das Ziel. Also da wirklich in sich zu gehen und dann wirklich auch mal so vorzugehen, wie man sonst aus anderen Bereichen kennt, einfach mal Hypothesen zu generieren, dass man sagt, ich glaube mit dem Intent und dem Content hole ich den ab und ich kann dann davon auch XYZ Leute irgendwie dazu bringen, sich mit meiner Seite zu beschäftigen und vielleicht auch zu konvertieren oder ich kann damit gute Remarketing-Listen aufbauen, die ich dann für X verwenden kann, dafür KPIs definieren und die dann aber auch wirklich versuchen, über die Laufzeit zu verifizieren. Also wirklich den ganzen Prozess sozusagen durchdenken und ja, das sieht man im Moment noch im SEO-Bereich meiner Meinung nach noch zu wenig, in anderen Bereichen ist es durchaus üblich, aber sich diese Arbeitsweise einfach mal anzutun und zu verinnerlichen, glaube ich, wird da einfach sinnvoll und wichtig.
Absolut, das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, gerade dieses Thema auch immer Analyse einfach. Du musst halt gucken, was passiert denn da auf deiner Seite und was macht der User denn eigentlich und wer ist eigentlich dieser User und wie viele, ne? Und was will er von mir? Aber und ich meine, du hast das hier in deiner Datei mit aufgeschrieben, irgendwie KPI definieren, hast du da so schön reingeschrieben. Das ist halt super sinnvoll, aber welche sind denn die richtigen und für wen? Das ist so das Entscheidende. Gerade wenn ein Unternehmen ein bisschen größer ist, dann hast du im Zweifel halt ein KPI, der für eine einzige Person irgendwie Abteilungsleiter Marketing oder so relevant ist, aber für sonst niemanden. Oder wenn der SEO daran gemessen wird, wie viele Texte er live stellt, dann kann das vielleicht nicht so richtig sinnvoll sein. Und deshalb muss man da sich halt überlegen, was ist denn überhaupt sinnvoll und was möchte ich denn mit dieser Gesamtmaßnahme denn irgendwo auch erreichen und wo soll es denn einfach hingehen? Und gerade was dieses Textthema zum Beispiel jetzt angeht, ist ja auch immer sehr schwer. So der Klassiker auf Shopseiten irgendwo so, wir hauen halt mal ein bisschen Beratertext unter die Produkte runter zum Beispiel. Und der kann ja auch super toll sein, super sinnvoll und hilfreich sein. Aber liest den irgendwer? Und wie viele? Und kaufen die danach? Und hat das halt irgendeinen Effekt auf den Nutzer selbst? Und da wird es halt aber auch in der Analyse ein bisschen schwieriger, weil das ist ja jetzt nicht mehr so ganz trivial. Also das ist ja nicht einfach, ich gucke, wie viele Benutzer habe ich über Keyword XY bekommen, sondern ich muss ja irgendwie dann wirklich genau reinschauen, was macht der Nutzer auf meiner Seite, wie viel Aufenthaltsdauer habe ich, wie weit hat er runtergescrollt, was hat er danach getan und so weiter. Also da sind ja ein paar mehr Faktoren, die man sich auf einmal angucken muss. Was man ja alles hinkriegt, ist ja gar kein Thema. Aber man muss halt einfach mal einen Meter weitergehen. Nur dann wird das Ganze eben auch besser. Aber wenn diese ganze Mobile-Index-Geschichte kommt, wird ja zumindest dieses Thema wahrscheinlich eh ein bisschen von alleine sich lösen.
Ja, aber da auch wieder die Frage, einfach viel mehr in Frage stellen. Also als SEO hat man sich immer angewöhnt, okay, wann kommt man mit dem Text, hat man irgendwas getextet, mittlerweile macht man Beratungstexte, damit man den Intent nicht verschiebt. Das ist alles feini, aber ich meine, ich habe das ja, glaube ich, man kann einfach mal wirklich sagen, wird die Gesamtseite mit allem, was drauf ist, das ist ja für mich der Gesamtcontent, der da ist, wird die der Aufgabe gerecht? Und wenn ich sage, es gibt halt Besucher, die kennen sich mit dem Produkt aus und welche, die kennen sich nicht aus, aber ganz egal, auf einer Seite, wo einfach 3000 Fernseher drauf sind, das macht wenig Sinn. Also ich glaube, dass man Produkte, wenn man Produkte mit Text mischt und den Nutzer richtig führt, dass es wahrscheinlich besser werden kann. Problem ist, Standard-Shop-System gibt sowas nicht her. Die stellen sich die Frage nämlich auch nicht. Die machen das schon immer so. Und da kann man einfach mal sagen, kann man mal einfach andere Sachen austesten und gucken, ob die vielleicht besser funktionieren. Und wie würde so ein Konzept auf Mobile aussehen? Da will erst recht keiner 4000 Produkte auf einer Liste haben. Wie kriege ich denn jemand von einer allgemeinen Anfrage sinnvoll zu dem für ihn passenden Produkt geführt? Und einfach mal solche Fragen stellen und sagen, können wir das Gesamtkonzept nicht in Frage stellen, sondern einfach mal neu drüber nachdenken. Ich finde es da sehr, sehr schön, wenn man sagt, man setzt sich auch so ein bisschen mit Frameworks auseinander. Also es gibt ja da wirklich schöne Frameworks wie das C-Sync Do Care, was immer der gute Avinash immer ganz gerne erzählt. Was ein bisschen schwer ist, das in Analysesysteme reinzukriegen. Aber es macht sehr viel Sinn. Wer Lust hat, einfach mal googeln nach C-Sync Do Care. Gibt es sehr, sehr spannende Artikel zu. Kann ich wirklich nur dringend empfehlen. Was jetzt schon immer geht und weswegen wir meistens auf ein anderes springen, obwohl ich das C-Sync Do Care mehr mag, ist, dass wir sagen, ich möchte halt einfach Kennzahlen haben in den Bereichen Acquisition, Engagement und Transaction. Also ein klassisches AET. Wo man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Ratgeber-Content. So, und dieser Ratgeber-Content hat eine für diesen Bereich Ratgeber habe ich gewisse Engagement-Werte, weil ich sage, okay, Ratgeber-Leute möchte ich halt irgendwie, die sollen halt 3, 4, 5 Artikel, whatever. Also ich habe also irgendwelche Engagement-Werte, die ich definiert habe, wie Verweildauer, Anzahl gelesener Artikel, Facebook-Likes, Shares, whatever. Und Transaction-Werte, die können ja zum Beispiel auch sein Newsletter-Anmeldung, weil ich sage, es ist zu früh zum Verkauf, aber ich habe hier irgendwie so ein Family-and-Friends-Programm und versuche das irgendwie mit einem guten Newsletter, den ich dann auch sage, hier, der interessierte Art von Content, hier kriegst du mehr von, etc., whatever. Also zumindest habe ich einen neuen Thema. Ist der Traffic, der jetzt hier ankommt, ist der ähnlich qualitativ gut in den Engagement- und Transaction-Werten wie der schon vorhergehende? Wenn nicht, muss ich vielleicht meine Call-to-Actions verbessern? Oder aber, der ist doch zu weit weg von unserem Themenbereich, also von dem, was unsere Firma steht.
Das hast du sehr schön im vorletzten Podcast hier mit Thomas Mint nicht besprochen. Und da seid ihr auch sehr stark auf dieses Thema eingegangen. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht so groß nochmal wiederholen. Aber diese User-Sicht ist einfach, das hört sich immer so langweilig an irgendwo, achte auf den User, aber gerade in größeren Unternehmen hast du halt auch immer sehr viel persönliche Befindlichkeiten und Leute, die irgendwie sagen, ich finde aber, das gehört so. Und da wird es dann eigentlich gar nicht schwer zu argumentieren, da kann man ja immer Daten vorlegen, aber wenn dann Daten aus welchen Gründen auch immer nicht vorhanden sind oder nicht zugelassen werden für eine Diskussion oder sowas, das habe ich alles schon gehabt, dann ist natürlich irgendwo auch immer ein bisschen blöd, dann muss man halt gucken, wie man weiter vorankommt.
Ansonsten glaube ich, was ich sehr spannend finde, wo man sich mehr Gedanken machen muss, wie kann man eigentlich Mehrwortanfragen zur eigenen Marke versuchen zu erzeugen, weil das wissen wir, das ist fantastisch auch fürs Ranking dann später zu dem Mehrwort, was zur Marke kommt, auch Standalone, weil ich einfach Google das relativ schön macht und da kann man einfach mal überlegen, kommuniziert man einfach anstatt URLs Suchanfragen, zu denen man weiß, dass man, meistens ist ja mit Marke plus Dings und so auf eins. Da gibt es ja das schöne Beispiel von TripAdvisor, hatte ich auch schon mal erzählt, die das im TV gemacht haben, wie einfach suchen sie einfach nach TripAdvisor Rom und so weiter, was super funktioniert hat. Und wenn man sehr viele Medienkanäle hat, kann man überlegen, wie nutzt man das? Kann man auch auf bei Flyer drucken, anstatt URL, die eh keiner abtippen will, sag einfach Google nach Firmenname, Thema oder Produkt, dann ist da ja sowieso auf eins. Schlimmstenfalls hat man im SEO irgendeinen Konkurrent drüber, da muss man sich halt mal kurz einbuchen, ist aber auch super günstig. Aber das bringt einem im SEO eine ganze Menge. Und bei kleinen Themen reichen auch so Sachen wie, es ist eine Paketbeilage mit so drin oder ähnliches.
Wird leider viel zu selten benutzt, sowas. Also grundsätzlich diese Zusammenarbeit, das ist ja einfach, gerade wenn ich eben TV oder andere Bewegtbildformate nehme, wo ich irgendwo Werbung machen kann, das halt irgendwo mit SEO zu mischen halt. Und das passiert halt leider nach wie vor sehr selten. Und das Schlimme ist, da liegt ja das Budget, ne? Das ist ja auch so ein Thema, ne? Im SEO irgendwo mal, weiß ich nicht, 50.000, 100.000 für irgendwie so ein paar technische Änderungen zu bekommen, kann ja durchaus mal recht schwer werden, aber irgendwie ein paar 100.000 für einen coolen Werbespot inklusive halbes Jahr Laufzeit zu bekommen, ist dann wieder gar kein Thema. Und was bringt dir halt mehr am Ende an Geld? Ist auch schwer zu sagen, aber ich glaube, so weit liegen die da manchmal gar nicht auseinander, aber trotzdem, ich finde es halt immer sinnvoll, sich dann mit den Kollegen einfach ein bisschen abzustimmen und genau sowas einfach zu machen. Das TripAdvisor, ist das, oder war das Trivago? War es TripAdvisor wirklich? Ich habe Trivago in meinem Kopf.
Oder Trivago, ich krieg's, die beiden verwechsel ich ständig.
Aber das Beispiel war einfach geil, weil sie eben genau so gesagt haben, bitte lieber User, mach das jetzt so. Und da frage ich mich halt, warum macht das denn nicht noch ein anderer so? Also das kann man ja genauso mit anderen Sachen machen, so wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, hier wieder die neue Waschmaschine anpreise oder so in einer TV-Werbung, weil die gerade sehr billig ist, dann kann ich da ja nebenbei auch erwähnen, dass ich vielleicht einen richtig coolen Ratgeber habe, welcher eigentlich die richtige Waschmaschine für mich ist oder wie ich die dann sauber mache oder. Also was kann man ja zusammenlegen noch und das ist nicht mal mehr Aufwand, muss einfach nur miteinander reden.
Exakt, das absolut. Dann das Thema, wir hatten vorhin schon ganz klar gesagt, man muss heutzutage seine IT einfach wirklich im Griff haben. Und da vielleicht noch ein kleiner Seitenhinweis zu dir oben mit dem Thema mit der Umpriorisierung oder eben gerade auch Budgetierung. Also was ich festgestellt habe, und wir kommen zu dem Thema leider selten bei Kunden, wenn, bin ich da sehr vehement und sag, ihr müsst euren SEO-Bereich ordentlich mit Budget ausstatten. Und dann immer kommt, ja klar, weil sie verfordert, weil sie mehr wollen. Sag ich, nee, es geht gar nicht um mich. Ich hatte aber damals die fantastische Situation, auf ziemlich viel Budget zu sitzen, weil ich ja vorher Product Management Search war und wir hatten ein verdient viel Budget. Ich hatte es bloß für das Produkt nicht mehr gebraucht. Und ich hatte dann wenig Probleme, was so IT-Ressourcen betraf, weil ich bin einfach mit Budget in die IT gegangen. Da stehst du relativ schnell oben auf der Liste.
Das interessant.
Ist, wo man dann sagt, wenn ihr hier für SEA bereit seid, XYZ Geld an Google zu bezahlen und SEO hat ungefähr 50% von dem Umsatz von SEA, da gibt ihr wenigstens die Hälfte des Budgets und nur dieses Budget gibt ihr nach außen aus, sondern nach innen, weil du damit eben die Releases bezahlen kannst oder whatever, die dafür notwendig sind und dann funktioniert das, was bei uns dann auch relativ schnell funktioniert. Und das Geld verlässt nicht den Konzern, das ist das Lustige. Das ist einfach nur Umbucherei. Aber die weißt, sobald du mit Geld rüberläufst, dann bist du immer oben in die Technik.
Wenn das denn genau so funktioniert, dann wenn die dann so arbeiten, wenn die halt irgendwie nur einfach zu wenig Leute haben und haben halt Probleme, einfach das umzusetzen, was gerade auf dem Plan ist, dann kommst du da halt im Zweifel mit mehr Geld halt auch nicht weiter, weil bloß weil du auf einmal mehr Geld hast, heißt das ja auch nicht unbedingt, dass du sofort schnell mehr Leute hast, um einfach mehr Zeit zu haben für die Sachen. Und ich glaube, die IT-Ressourcen sind ja einfach nur mal das größte Problem, gerade wenn du halt Probleme hast, den Business-Value am Ende aufzuschreiben für so eine SEO-Maßnahme, die ja teilweise doch arg schwer sein könnte, irgendwie ein bisschen Euro aufzuschreiben. Und das in der Priorisierung rutscht sowas dann auch gerne mal weiter nach hinten.
Ja, aber es hilft auf jeden Fall. Also, weil notfalls haben die auch mehr Mittel zur Verfügung, um sich irgendwas auszudenken. Und wenn sie absolut einfach nur sagen, wir haben hier irgendwie ein Hybris im Einsatz und wir haben ja noch drei freie Entwickler, die können wir da einfach draufschmeißen. Weil jetzt habe ich das Geld.
Zum Beispiel, genau. Da kommen ja ansonsten auch, also das ist ja, aus der IT können ja wirklich auch viele gute Ideen kommen, so ist das ja überhaupt nicht. Also da in einen regelmäßigen Austausch zu gehen, ist ja durchaus auch sehr sinnvoll, und denen mal zu erklären, was man eigentlich gerade so für Probleme hat. Da kann man ja viel, viel im Vorfeld einfach mit abfrühstücken, gerade auch, also selbst so simple Sachen wie PageSpeed, wenn, also Gesamtunternehmen betrachtet, ne, nicht nur IT, wenn irgendwo einer halt im Content-Management-System da rumsitzt und lädt da die 10 MB-Bilder hoch, dem kann man ja das erklären, dass er sowas irgendwie vielleicht nicht machen sollte. Genauso kann man mit der IT ja auch über bestimmte Sachen reden, wenn sie dann eben einfach irgendwo da bei bestimmten Änderungen einfach gleich drauf achten. Oder die bauen halt dann nicht 3 Wochen an irgendeinem Hack, den sie extra für dich machen, bloß weil du es falsch erklärt hast oder sie es nicht richtig verstanden haben. Also da kann man ja unglaublich viel Zeit mit sparen. Und das ist ja auch sinnvoll. Und auch
Genau.
gerade was das Testing angeht, also auch solche Sachen, wenn wir IT im Griff haben oder grundsätzlich die Seite im Griff haben, da reden wir auch irgendwo von automatisierten Tests, was man im SEO ja auch eine ganze Menge machen kann. Und auch da kann die IT auch super unterstützen, weil sie vielleicht eigene Testsysteme haben, die da eh schon regelmäßig laufen, wo man sich einfach andocken kann zum Beispiel.
Ja. 100%. Ich versuche auch mal, habe auch mal versucht, auf Prozesse zu springen, die schon da sind. Das fragen wir bei unseren Kunden auch immer ab. Was gibt es denn schon und wo kann man rein? Genauso wie wir versuchen natürlich auch früher bei der Telekom so gemacht, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne XYZ ins Ticketing-System und sagen, du, und dann kommt er zurück, lass uns Kaffee trinken gehen. Dann gehst du Kaffee trinken und dann sagt er, hör mal zu, so ganz, also kann man machen, ziemlich aufwendig. Was ist denn das? Ich habe das Problem nicht ganz verstanden, was du eigentlich lösen willst. Dann sagst du das und das und dann sagt er, oh, wir können das machen, das dauert nur eine halbe Stunde. Da sagst du, ey, das ist ja noch geiler.
Genau.
So, und das kriegst, die kennen halt ihre Systeme besser und kommen halt einfach auf Lösungsideen, auf die man selber gar nicht gekommen ist, wenn man mit ihnen spricht. Und deswegen sagen wir unseren Kunden auch immer, bitte gebt uns Zugang zu eurem Ticketing-System. Wenn wir uns hier im Marketing einig sind, was zu tun ist, erfassen wir den ganzen Kram drin und dann bitte konkretisieren wir das aus. Und notfalls könnt ihr uns auch gerne anrufen, weil es kann immer sein, dass sie eine coolere Lösung haben als die, die wir uns angedacht haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie das Problem verstehen, was wir lösen wollen, weil da kommt oft was Gutes zurück.
Das hast du ja jedes Mal, wenn du als Agentur irgendwo hingehst oder irgendwo als Externer irgendwo hingehst, dass du halt einfach nicht komplett im Bilde bist, wie die Systeme dort laufen. Genauso kannst du es aber auch haben, natürlich, wenn du irgendwie interner SEO bist und machst vielleicht einfach gar nicht so viel in Technik und möchtest dann irgendetwas Technisches geändert haben und bist aber nicht so tief in dem Thema drin, dass du das nicht ganz genau beschreiben kannst, was du da machen möchtest, dann hilft es auch einfach mal wirklich sich offen, wie du sagst, auch auf Kaffee treffen und einfach mal drüber reden. Um das dann einfach mal so im persönlichen Gespräch in Worte zu fassen, was du haben möchtest, anstatt dir da mühsam irgendein Ticket irgendwie aufzuschreiben, wo dann irgendwas Falsches im Zweifel drin steht, weil du einfach nicht tief genug im Thema bist. Und dann dauert es eben einfach, also wenn du Pech hast, wenn du Glück hast, wird das Thema nur nach hinten priorisiert, wenn du Pech hast, wird es halt komplett falsch umgesetzt und blockiert die IT für Wochen oder sowas. Und das hilft ja auch keinem weiter. Und da sind so 5 Minuten Kaffeetermine immer sehr gut geeignet.
Auf jeden Fall, wie gesagt, Kollegen immer versuchen, ernst zu nehmen, dann nehmen sie einen auch ernster und dann hat man da auch eine bessere Kommunikation. Wobei man hat natürlich auch die Kollegen, die einfach versuchen, immer mit, wo man dann schon merkt, an den Rückfragen, die das Thema einfach loswerden wollen. Die hat man natürlich auch, aber dann versucht man, einen anderen Kollegen zu finden.
Wo einer sind auch mehr, meinst du? Ja, ne, gut, das hast du aber in allen Bereichen des Unternehmens. Irgendwo
Genau. Das ist keine
gibt's immer irgendwen, der
IT-Spezifigkeit.
einfach nichts ändern möchte, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen.
Absolut, absolut. So, ansonsten sehe ich das Thema Kanalsynergien nutzen, jetzt nicht nur, wie oben angesprochen, Markenanfragen zu generieren, sondern auch SEO sagen, okay, gerade wenn man jetzt in Content geht, der vorgelagert ist und sonst etwas, dann wirklich auch überlegen, okay, in Remarketing und ähnliches zu denken. Also wenn ich da schon Nutzer drauf habe, die jetzt noch nicht kaufbereit sind, aber am Thema interessiert sind, ist es natürlich schön, wenn man da mit dem Kollegen aus dem Paid-Bereich dann auch sagt, was kann ich denn daraus machen für den späteren Prozess? Genauso wie das ganze Thema Retention-KPIs oder Retention-Ziele, einfach zu sagen, okay, kriege ich die Leute dann wenigstens in Newsletter rein oder in sonstige Sachen, die ich die dann später bespielen kann. Einfach da auch von vornherein gleich mitdenken und wenn man die Kollegen dann entsprechend kennt, zu sagen, du, wir haben hier das, wir wollen den Traffic mit der Intention, was habt ihr denn, was, wer will denn da noch mit drauf, was können wir den Nutzern denn anbieten, außer Hardcore, Kauf, was noch zu früh ist, etc. pp. Also auch da einfach ein bisschen über den Tellerrand mitdenken und die entsprechenden Kollegen mit ins Boot holen. Genauso wie wir ja auch gerne mit ins Boot geholt werden wollen, wenn andere was machen. Aber es ist schön, wenn man es von sich aus macht, weil dann kommen dann auch irgendwann die von sich aus, wenn sie was haben.
Auf jeden Fall. Also ist halt, es kommt immer wieder aufs Gleiche hinaus. Ne? Miteinander reden, miteinander kommunizieren, abteilungsbereichsübergreifend, das ist halt einfach nur mal sehr sinnvoll. Und warum nicht genau solche Kanalsynergien nutzen, wenn sie dann halt irgendwo da sind? Also jetzt selbst so Sachen wie wenn ich jetzt eben diesen Waschmaschinenratgeber habe als Beispiel, ne? Und dann habe ich jetzt irgendeinen in der App, der sich irgendwie 10 Waschmaschinen angeguckt hat, immer noch nicht gekauft hat, dann kann ich dem noch per Push-Notification sagen, so hör mal, wir haben da so einen Ratgeber, guck doch mal rauf, vielleicht hilft er dir. Das ist jetzt, ist das jetzt noch SEO? Keine Ahnung, aber das ist halt, du hast halt Inhalt erstellt, der halt irgendetwas bewegen kann und der halt irgendjemand zum Kauf bringen kann. Und allein das ist doch dann sinnvoll, den da irgendwo zu nutzen. Und hast im Zweifel vielleicht irgendwie eine Refinanzierung auch noch dessen, was du da gemacht hast. Das ist halt immer, immer nur auf diese einzelnen Maßnahmen oder einzelnen Sachen gucken, ist halt auch immer ein bisschen ja, nicht unbedingt sinnvoll. Also ich bin immer ein Freund davon, dann einfach sich zu überlegen, was gibt's denn an ganz viel verschiedenen Benefits, die ich aus einer Maßnahme habe, und versuche die irgendwie vielleicht noch zu bepreisen und dann schaue ich einfach mal, ne? Also wenn sich jetzt Leute über meinen, weiß ich nicht, meinen coolen SEO-Text, den ich mir ausgedacht habe und unten drunter knalle irgendwo auf so eine Seite, wenn da einfach zwar mehr Traffic kommt, aber nicht mehr Leute kaufen, Traffic war jetzt meine KPI, dann ist alles toll, wäre jetzt ein bisschen doof, wenn jetzt irgendwo Umsatz mein KPI wäre, wird sich nichts ändern, wäre dann auch doof für mich. Aber vielleicht melden die sich alle für Newsletter an oder sowas. Dann möchte ich das ja wissen. Und dann kann ich sagen, okay, das hat's nicht gebracht, aber ich bin halt nicht leer ausgegangen, sondern es hat halt was gebracht. Wir müssen halt jetzt nur überlegen, wieso, warum, weshalb und was ändern wir jetzt.
Genau. Also einfach da denken. Und dann halt für mich denke ich mir, das ist jetzt nochmal unabhängig von was Unternehmen. Ich sage auch mal, was kann Politik denn mal für uns so Schönes tun? Ich hoffe ja mal, dass da irgendeiner was gegen dieses blöde AMP macht und dafür das blöde Leistungsschutzrecht mal fallen lassen, weil das braucht kein Mensch. Ich glaube, das kriegen sie auch am Ende rechtlich nicht durch, weil das alles sehr unsauber und unschön wird. Und so richtig Marktmacht nutzt Google da nicht aus. Man, die gibt da Traffic ab in News und ja, Mai. Soll man sich drüber freuen, aber AMP ist halt wirklich Macht, Markt, Ausnutzung meiner Meinung. Deswegen hoffe ich, dass da was passiert, aber ich glaube nicht, dass Oettinger das versteht.
Gut, das ist eine Diskussion für sich, glaube ich, was er versteht und was nicht und wie er es versteht. Von daher.
Also du hattest hier noch sowas wie Progressive Web Apps stehen, oder?
Genau, das hatte ich noch irgendwo auf dem Plan. Ich weiß ja nicht, ob das so 2017 oder eher doch vielleicht 2018 ist oder so. Das Thema muss ja irgendwo so ein bisschen am User auch noch ankommen. Aber das finde ich persönlich aktuell sehr spannend und möchte ich irgendwie nochmal tiefer reingucken, weil es so dieses grundsätzliche Userverhalten auf den mobilen Geräten ausnutzt irgendwo. Es ist halt alle Statistiken, die man sich anguckt, die man natürlich irgendwo mal hinterfragen muss, aber da heißt es immer so, die Leute interagieren mit irgendwie 3 bis 5 Apps am Tag und das war's. Und da bringt es dir halt nichts, wenn du da irgendwie deine App installiert kriegst im Zweifel. Also was bringt dir das? Oder du kriegst sie einfach gar nicht installiert und was machen die Leute dann wirklich? Surfen die denn alle im Browser? Dann guckst du wieder Statistiken an, die sagen, nee, irgendwie doch nicht. Facebook verfälscht immer sämtliche dieser Statistiken, was mobile Geräte angeht, finde ich persönlich, oder Messenger an sich. Von daher finde ich das immer sehr schwierig, aber diese PWAs, die können da durchaus ja dir nochmal eher einen Fuß in die Tür bringen, um auf den mobilen Geräten einfach ein bisschen mehr Aufrufe zu kriegen. Aber ich glaube, das ist eher noch gar nicht so das Thema 2017, sondern wenn dann irgendwo 2018, oder muss ich da einfach ein bisschen, also man muss einfach gucken, was der Markt macht, wie viele Leute da eben hinterherlaufen. Bei AMP ging es ja relativ zügig, dass da viele hinterhergelaufen sind, warum auch immer. Muss halt gucken, wie das bei dem Thema einfach ist und was da einfach passiert. Also kann ich nur empfehlen, da einfach nochmal einen Blick drauf zu werfen und sich das mal anzugucken. Ich fand das sehr spannend.
Genau, dann hast du noch das ganze Thema, das fand ich auch, das hatte ich ein bisschen unterschlagen, weil ich da immer sehr kritisch gegenüberstehe, das ganze Thema JavaScript-Frameworks, die Google zwar besser versteht, aber ich meine ganz im Ernst, wenn du deine 404er anschaust, siehst du auch, wie viele lustige JavaScript-Kacke sie noch zusammenbauen. Was spannend ist, was ich schön finde, ist, Screaming Frog es mittlerweile kann. Was sie noch nicht klarer Aussagen machen, ist, wie lange sie eine Seite überhaupt zum Rendern geben. Weil du kannst ja auch beliebig lang zum Rendern brauchen, bis das ganze JavaScript ausgeführt ist. Und ich glaube, bei großen Seiten, also stell dir mal vor, du würdest jetzt eine Otto komplett drauf umstellen, es dauert halt einfach länger, die ganzen Seiten zu crawlen. Also ich glaube, das geht hinsichtlich Crawl-Budget, läuft das ziemlich stark gegen dich, auch wenn sie scrollen, es verstehen.
Ich glaube, die haben da einfach unglaubliche Fortschritte gemacht jetzt im letzten Jahr auch. Ich habe da eine ganze Menge gesehen, wo einfach Google sehr viel JavaScript ausgeführt hat und Sachen eben auf einmal verstanden hat. Ich meine, muss ich nur so Sachen wie Linkmaskierung oder so angucken, wo sie auf einmal eben doch mit klarkommen, was sich da geändert hat. Angular ist irgendwie von Google, haben die mal gekauft. Von daher, ich glaube, dass da einfach eine ganze Menge noch passieren wird und dass Google da immer besser werden wird. Und wenn ich mir so angucke, was da in der Search Console, was die da schon rendern können, dann sind die da schon recht weit, dass sie das eben einfach schon verstehen, was auf so einer Seite ist. Und von daher ist eben die Frage, muss ich das, also bisher war es immer so, irgendwie, wir haben immer gesagt, lass doch JavaScript weg, das ist doch irgendwie doof und das versteht Google alles nicht und führt das nicht richtig aus und hin und her. Aber das ist ja, der Mike King hat das so schön in seinem technischen SEO-Artikel, hatte der ja vor ein paar Wochen, hatte den ja mal gepostet, das ist ja große, umfangreiche Ding, wo ich mich bis heute noch frage, warum den keiner auf Deutsch übersetzt hat oder Teile davon. Und der hatte das so gesagt, ich glaube irgendwie so nach dem Motto, JavaScript ist gekommen, um zu bleiben. Das ist halt nicht so ein Hype gewesen, sondern das startet jetzt erst so richtig durch. Und Google muss einfach sich damit beschäftigen und muss da tiefer einsteigen und muss das verstehen. Und als SEO musst du das halt in irgendeiner Art und Weise auch, wenn deine Entwickler das einsetzen wollen oder du eben gerade als Agentur irgendwo in der Beratung bist und kommst halt irgendwo hin und sagst, was habt ihr da? Ah, cool, so ein Framework. Was passiert denn jetzt? Und dann musst du dich damit auseinandersetzen, da kommst du einfach gar nicht drum herum mehr. Und deshalb finde ich es cool, dass Screaming Frog das halt inzwischen auch kann und dir da zumindest grobe Einblicke mal zu liefern. Und ich denke da...
Ja, da müssen andere Tool-Anbieter dringend nachlegen, weil... ja, das hat er ja auch in seinem Artikel geschrieben, dass da die Tool-Anbieter leider Google massiv hinterher sind. Mal abgesehen jetzt vom Screaming Frog, aber da sehe ich definitiv auch so. Aber also die letzten Sachen, die wir gesehen haben, gingen alle ziemlich massiv in die Hose, so wie wir es prognostiziert haben. Jetzt gerade, wenn es größere Seiten eingesetzt haben, die so Classified ähnlich sind, wo du Millionen von Seiten hast, die dann da voll dynamisiert worden sind. Und Google kommt einfach mit dem Crawling da nicht hinterher, weil es einfach wesentlich länger dauert, als das blöde HTML zu ziehen vorher. Und es hat für den Nutzer auch nichts gebracht, es war einfach nur fancy.
Ja, dann macht es auch nicht unbedingt Sinn. Dann, aber was willst du dann machen? Ich meine, wenn du das für den Nutzer genauso fancy hinbasteln willst und willst du Google dann wieder plain HTML senden und willst das eben alles irgendwie doch wieder doppelt bauen oder so Dienste eben nutzen wie Pre-Render.io, die das Ding für dich halt nochmal rendern und hast dann doch wieder die Abhängigkeit zu einem Dienstleister plus irgendwo dann doch noch wieder so eine gerenderte Version rumliegen. Ist das die Lösung? Das sehe ich irgendwo auch nicht so.
Ja, ich sehe halt das Ganze in einem sinnvollen Einsatz, wo du sagst, muss ich die ganze Seite über das Framework oder habe ich das Framework drin und habe es dann, wenn es in den Warenkorb springt, verstehst du, also gerade im Classified-Bereich oder auch bei großen Shops, was willst du denn da, dass da irgendwelche lustigen Bilder fancy durch die Gegend fliegen, das braucht kein Mensch, verwirrt die Leute ja eher als sonst was, weißt du, ich bin für KISS, weißt du, keep it simple and stupid, dann geht da auch nichts kaputt. Und wenn du dann interaktive Elemente hast, die du sowieso nicht brauchst für irgendetwas, ja, dann mach die bitte damit. Dann ist ja auch Latte, was da rumgondelt. Aber der Core wird schnell gecrawlt, ist schnell ziehbar. Weil wenn du halt wirklich ein Konstrukten bist mit Millionen aufgebaut, ist ein Riesenunterschied, ob du 4 Sekunden für die Seite brauchst oder 0,5.
Absolut, absolut.
Und du kriegst die halt in 0,5, wenn du es ordentlich machst, sauber an den Bot ausgeliefert, wenn es HTML ist, aber nicht mehr, wenn es JavaScript ist.
Ja, und dann kommt Google und sagt AMP.
Ja, okay, dann bist du gleich.
Wir drehen uns ein bisschen im Kreis irgendwo, ne? Ist klar, aber wie gesagt, die Dinger werden mehr. Also gerade der Artikel von Mike King hat es halt gezeigt. Du siehst ja die Statistiken, die er da immer anzeigt. Das geht halt einfach durch die Decke. Das wird mehr. Und du musst dich damit auseinandersetzen und Google muss es auch. Und da kommen wir einfach gar nicht drum herum. Das ist eben so genau, also wenn es irgendein Thema gibt, was man sich bisher irgendwie zu wenig angeguckt hat, was ich so, wo ich sagen würde, für 2017, dann bitte JavaScript und da irgendwie mal versuchen, ein bisschen tiefer reinzugucken, was da eigentlich gerade passiert. Wenn du eine Seite hast, die das gar nicht braucht oder keine, ich weiß nicht, Newsseite oder sowas, ne, da brauchst du das wahrscheinlich gar nicht, weil du irgendwo einfach deinen Text hast und gut ist, dann ist das auch in Ordnung. Dann musst du da auch nicht so tief einsteigen. Aber ich, also Vermutung, was 2017 angeht, da halt wirklich, Google wird da nochmal eine Schippe drauflegen. Und die Frameworks liefern ja teilweise auch diese Pre-Cache-Versionen quasi, also die gerenderten Versionen irgendwo, das machen sie für dich ja inzwischen auch ab. Ich glaube, Angular 2 hat das irgendwie schon drin und dann gibt es irgendwie noch React oder so als anderes Framework, die das auch drin haben. Das ist von Facebook, weiß ich gerade nicht so genau. Aber also das ist einfach ein Thema, was bei mir auch recht weit oben auf der Agenda steht.
Ja, also das auf jeden Fall, wobei ich bisher immer noch sage, beschränkt euch aufs Wesentliche, weil die Downsides sind doch noch da. Gerade was bei großen Seiten halt vor allem, also wie gesagt, bei kleinen Seiten überschaubaren Feini, bei großen Seiten kriegst du da wirklich Probleme, weil Scrolling einfach, also du schießt halt gegen dein Crawl-Budget und da kannst du dich auf den Kopf stellen, das ist halt einfach so.
Aber selbst wenn du gar nicht deine Seite groß gebaut hast in JavaScript, ich meine, irgendwas auf der Seite ist immer in JavaScript und du musst halt verstehen, was macht Google denn damit? Versteht Google das?
Ja, klar, das siehst du dann immer, wenn die da anfangen, Sachen fehl zu interpretieren und dann 404 auf einmal exorbitant, dann fängst du halt an, irgendwelche Verzeichnisse zu sperren und zu no-indexen, obwohl es die gar nicht gibt, aber damit wieder Ruhe ist im Karton. Deswegen ist Logfile-Analyse mich auch so ein wichtiges Thema, weil das siehst du auch, also da siehst du halt auch teilweise, was Google für einen absurden Kram zusammenknuddelt. Und dann ziehst du den einfach den Kram weg, wenn da nichts ist. Dann müssen sie den nicht mehr machen und du freust dich, dass dein Crawler wieder dahin kommt, wo er hin soll.
Ja, aber dafür musst du es angucken und verstehen. Das ist genau der Punkt.
Da bin ich bei dir. Cool, ich glaube, damit sind wir auch durch mit den wichtigsten Themen. Oder habe ich irgendwas noch vergessen? Nee, sieht gut aus. Hast du noch irgendwas?
Ich schaue gerade nochmal, aber ich glaube, wir haben da eigentlich über alles irgendwo gesprochen. Ja, sehr cool.
Cool. So, dann kommen wir zum... Ich habe mal, guck mal, das erste halbe Jahr versucht, mal kurz zu erschlagen. So viel ist es nicht, wo ich jetzt persönlich zumindest mit unterwegs bin. Aber für mich geht das Jahr los mit der Relaunch-Konferenz am 20.02. hier in Berlin. Ich habe da auch einen schönen Rabattcode, wer jemand hin möchte, 20% kommt in die Shownotes. War ich jetzt schon mehrmals auf der Konferenz. Macht Spaß, ist jetzt aber keine SEO-Konferenz, sondern die betrachten halt Relaunch beziehungsweise überhaupt Änderungen, Updates etc. pp. Sehr vollumfänglich. Da geht es Content, Kommunikationsstrategien zu so einem Thema etc. Also wirklich für Leute, die an einem Relaunch oder größeren Änderungen interessiert sind, gibt es da ein sehr umfangreiches Programm. Dann haben wir natürlich die Campings. 11. bis 12. Und dann direkt danach geht's nach München zur SMX. Dafür habe ich auch einen schönen Rabattcode, kommt auch in die Shownotes. Und im Mai haben wir dann hier in Berlin, also Ende Mai bis Anfang Juni, die Webinare. Und da machen wir einen schönen Tag rund um das ganze Thema Search. Ich habe den irgendwie für die Kollegen organisiert. Ich muss ja leider meinen Text noch einreichen, deswegen stehe ich noch nicht auf der Webseite. Aber ich habe mal lustige Leute zusammenbekommen für den Tag. Und zwar habe ich mit Markus Höfner da, Tobi Schwarz, Peter Rieger zum ganzen Thema Search Technology und den Thomas Mintnich. Ich glaube, das ist ein recht schönes kleines Line-up für Leute, die im Mai noch ein bisschen Input suchen. Wird es auf jeden Fall sehr spannend, kann ich euch sehr ans Herz legen. Genau. Hast du noch irgendwelche Sachen, wo du rumturnst in der ersten Hälfte? Vielleicht auch komplett abwegig, einfach weil du sagst, ist cool.
Komme ich schon wieder drauf zu sprechen, die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg halt, einfach um mal einen Blick irgendwie ein bisschen über den Tellerrand zu werfen, um mal ein bisschen auch so weg vom SEO zu gucken. Die ist im Februar, glaube ich.
Ja.
Und
die ist mir immer zu laut, deswegen gehe ich da nicht hin. Ich bin zu alt dafür, die sind so laut.
Ist auch sehr groß und sehr voll gewesen. Dieses Jahr wird wahrscheinlich nächstes Jahr ähnlich aussehen. Aber er hat halt einfach mal sehr viele internationale Redner da, die einfach mal einen anderen Blickwinkel eben dir mal bescheren, wo es halt, wenn man dafür ein bisschen versucht, das über SEO ein bisschen oder in SEO-Richtung zu lenken, das, was die dort vielleicht über andere Kanäle oder sowas erzählen, dann kann da durchaus mal was Cooles bei rumkommen.
Jupp. So, also ich nehme es auf jeden Fall mit in die Shownotes auf. Auch wenn ihr mich da nicht trefft, aber wir haben viele gesagt, dass es gut ist. Ich traue mich da, das wirkt immer so laut von außen. Ich bin so alt und dann tun meine Ohren weh. Weißt du, machen immer Piep und das ist nichts. Aber vielleicht lasse ich mich irgendwann doch dazu breitschlagen. Mal gucken. Ansonsten, Jobs, da bist du eigentlich heute unser Lieferant, weil du dringend Leute suchst.
Ja, ich habe gerade zwei, also nicht ich zu vergeben, aber bei About You suchen wir tatsächlich gerade SEOs, einen technischen und einen Head-Off. Sehr coole Stelle, sehr cool, was man da alles machen kann. Kann ich nur empfehlen, von daher ich hoffe mal einfach, dass wir da ein paar Bewerbungen bekommen.
Genau, wir hängen es in die Shownotes. Und dann auch nochmal der Hinweis auf die Kollegen von Online-Marketing Rockstars, die ihren tollen Podcast haben, und da gab es nämlich auch einen sehr schönen Podcast zusammen mit Tarek Müller, der ziemlich viel über was macht eigentlich About You erzählt hat. Der war sehr spannend, also wenn man sich bewerben möchte, sollte man sich die einfach mal anhören, weil es ist immer schön, wenn man im Bewerbungsgespräch reingeht und ein bisschen die Philosophie des Unternehmens verstanden hat, und der erzählt dir wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Wenn ich den Link noch schnell finde, haue ich den Link zu diesem Podcast hier noch rein. Hast du den gehört damals?
Ich habe ihn tatsächlich nicht gehört. Also ich arbeite mich erst in das Thema Podcast wieder so ein bisschen rein. Ich habe da eine ganze Zeit einfach sehr wenig gehört. Sehr wenig bis gar nichts. Das ist immer. Ich bin selten mit der Bahn längere Zeit unterwegs, dass sich das irgendwie lohnt. Von daher einfach persönlich mein Problem aktuell. Aber ich hole auf.
Gut, also ich hole zumindest den Link rein, und weil lohnt sich, wenn man, bevor man sich da bewirbt, einfach mal reinzuhören, weil es ist echt sehr spannend, was er da erzählt hat, was er dabei About You alles macht und plant.
Ja, und es gibt durchaus die Möglichkeit, da vielleicht auch das ein oder andere Mal mit mir zusammenzuarbeiten, und wenn das jetzt kein Grund war, sich zu bewerben, dann fällt mir auch nichts mehr ein.
Nee, dann bin ich auch ratlos. Also das sollte man schon machen.
Super.
Cool. Damit sind wir fertig. Vielen Dank, dass du hier als Gast warst. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, Markus wird weinen, dass er nicht dabei sein konnte.
Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Jederzeit wieder.
Gerne, stehst auf der Liste. Und auf Kommentare. Ich habe ja komplette, konkrete Fragen oben gestellt. Ansonsten natürlich, was sind eigentlich eure Trends für 2017? Bewertet uns bitte. Und wer Gäste oder Themen vorschlagen will, kann das auch gerne tun. Ihr könnt uns auch einfach anmelden. jens@faultrad.net funktioniert da ganz gut. Bitte nicht die Seite anschauen, die ist uralt. Aber die E-Mail geht noch. Genau. In diesem Sinne, schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, und dann hören wir uns alle 2017 und kümmern uns um die Trends, damit wir sie richtig schön cool machen.
Das machen wir. Dann auch von mir. Ciao, hat Spaß gemacht.
Das SEO-Haus. Mit Jens Faultrath und Markus Walter. Das SEO-Haus.